auch schon an. Also herzlich willkommen, richtig cool, dass ihr alle gekommen seid, trotz des heißen Wetters draußen oder vielleicht auch bald Gewitter. Ja, richtig cool. Ich freue mich richtig auf den Abend, Gabriel wahrscheinlich auch. Genau. Und wir sind richtig gespannt, was die nächsten anderthalb Stunden so circa bringen werden. Und freuen uns, dass ihr gekommen seid. Genau, vielleicht ein paar Worte am Anfang zu uns. Ich bin Karina, ich bin Teil der Music Students. Wir sind die Studentenarbeit von der Kirchengemeinde in Ulm. Genau, hier sind die Studentenarbeit von der Mosaik hier in Ulm. Und wir sind auch schon seit längerem an dieser Uni aktiv. Unsere Arbeit besteht vor allem aus Kleingruppen, aus Studentengottesdiensten, aus Freizeitaktionen und eben auch mal aus coolen Events wie heute Abend hier. Und genau, da geht es einfach kurz weiter.
Genau, vielen Dank. Ich bin Gabriel und genau, ich gehöre zur SMD Ulm. SMD, was ist das? Wir sind eine christliche Hochschulgruppe. Und ja, was heißt das? Das heißt, wir glauben, dass Christentum oder Religion nichts Veraltetes oder Marodes ist, was nur aus Traditionsgründen so heute noch existiert, sondern ja, dass Jesus unserem Leben Wert, Orientierung geben kann und sogar an uns interessiert ist, eine Beziehung mit uns zu führen. Was heißt das konkret? Wir treffen uns meistens dienstags abends, essen gemeinsam, diskutieren über Themen wie heute, vielleicht in einem bisschen kleineren Rahmen. Ja, oder spielen auch einfach mal wie Volleyball in der Friedrichshau oder so. Ja, was hat euch heute hierher getrieben? Ich weiß nicht genau, ob ihr einfach aus Gruppenzwang gekommen seid, ob ihr gezwungen wurdet von einem armen Partner oder so, oder von mir eingeladen worden seid. Vielleicht aber auch aus ehrlichem Interesse, warum der Titel, warum ich an Gott glaube oder nicht an Gott glaube, ein Thema, was nicht nur viel diskutiert wurde, sondern ich denke, so alt ist für die Menschheit selbst. Das ist ein Thema, da haben sich selbst die größten Köpfe der Menschheit ja, die Zähne ausgebissen. Und interessanterweise haben wir ein Thema, wo auch von uns völlig unterschiedlichen Schlüssen kommen. Wir haben vielleicht Newton, der hat gesagt, er war Christ. Wir haben genügend Wissenschaftler, die sagen, hey, ich glaube nicht an sowas wie Gott. Und es ist auch nicht irgendwie nur mit der Zeit hat es zu tun. Es gibt auch heute noch Nobelpreisträger, die sagen, sie sind Christen oder auch nicht. Genau. Und wenn es nicht euer Interesse geweckt hat, dann weiß ich auch nicht. Und ich bin auf jeden Fall super gespannt, was uns heute unsere beiden Herrschaften darüber präsentieren werden. Und kleiner Disclaimer noch vorab. Wir hoffen, dass das Ganze nicht in einer großen Boxfight endet, sondern dass genau, einfach hier Herangehensweisen präsentiert werden, wie man denn bei dieser schwierigen Frage zum Urteil kommt kann oder ja, auch nicht. Aber um die Referenten vorzustellen, geht es wohl nochmal weiter.
Genau, wir sind richtig froh, dass wir zwei richtig coole Referenten gewinnen konnten. Zum einen den Matthias Nahr. Genau. Du kommst aus Rottweil hier in Baden-Württemberg, hast deutsche Sprachen und Literaturwissenschaften sowie Marktkommunikation und Werbung studiert. Genau, und seit ein paar Jahren hast du einen YouTube-Channel bei Skeptic. Wobei du dich mit verschiedenen Themen auseinandersetzt, von Religion, Atheismus über philosophische Themen bis hin zu gesellschaftsrelevanten Themen. Und deine Vorangehensweise ist kritisch, auch den eigenen Vorurteilen gegenüber und auch bereit, diese zu hinterfragen und schwache Argumente zu identifizieren und abzulegen. Genau, wir sind sehr froh, dass du heute Abend hier bist. Genau. Genau, dann zum anderen Dr. Alexander Pink. Du kommst aus Marburg, bist Biophysiker von Haus aus und seit ein paar Jahren leitest du das Institut für Glauben und Wissenschaft. Und du bist der Meinung, dass sich Glaube und Wissenschaft nicht ausschließen, dass es nicht Glaube oder Wissenschaft heißt, sondern dass es Glaube und Wissenschaft heißt. Und auch eben ein Ziel dieses Instituts für Glauben und Wissenschaft ist, dass man eben Denken und Glauben miteinander vereint und das eben auch fördert. Und genau, du glaubst, dass unser Universum auf der Existenz Gottes beruht und nicht genau einfach so durch Zufall entstanden ist. Und genau, wir sind sehr froh, auch deine Punkte heute Abend zu hören und eben in den Dialog zu kommen zwischen diesen beiden konträren Ansichten. Genau, dann einmal kurz ein bisschen zum Ablauf, wie das jetzt heute Abend ablaufen wird. Am Anfang werden wir von jedem ein Anfangsstatement hören. Dann werden Sie gegenseitig erstmal noch getrennt darauf reagieren, aufeinander eingehen. Und dann werden wir in einen offenen Diskurs zwischen unseren beiden Referenten gehen. Und danach wird es ein Q&A geben. Und dazu haben wir jetzt vielleicht auch oder im Laufe, genau, diesen QR-Code eingeblendet. Das ist so ein Slido. Ihr könnt einfach die ganze Zeit während des Vortrags könnt ihr reingehen, eure Fragen reinschreiben und genau auf diese werden wir dann eben eingehen, wenn diesen Q&A. Am besten scannt ihr das alles schon mal ab. Und genau, ganz am Ende wird es nochmal ein Abschlussplädoyer von jedem geben und genau, dann danach schauen wir, was der Abend noch so bringt. Draußen wird es was zu essen geben, was zu trinken geben und wir haben die Möglichkeit, einfach noch ein bisschen genau miteinander zu quatschen. Genau, dann würde ich sagen, wir springen rein in die Diskussion und wir haben uns auch geeinigt, dass wir regeln, wer anfängt, einfach durch Münzwurf. Jetzt muss ich fragen, wer will den Kopf nehmen und in die Zahlen. Okay, also, du warst immer dran, ja. Yeah.
Hoffentlich blamier ich mich nicht. Und?
Zahl. Okay. Dann übergebe ich das Wort. Genau. Ihr wollt am Anfang einmal schon mit Mikro oder ohne Mikro, oder?
Ich mache zwei dazu.
Ja, okay. Perfekt. Man kann das
empfehlen. Ja, ich glaube, ich halte es in der Hand, oder? Genau. Also, vielen Dank für die tolle Einführung. Ich freue mich auch schon total auf den Abend. Es ist auch meine allererste Debatte tatsächlich. Wir haben das Thema ganz bewusst so persönlich formuliert, also nicht existiert Gott, sondern warum ich an Gott glaube oder warum ich nicht an Gott glaube, weil wir einfach unsere persönlichen Argumente präsentieren wollen und dann auch darüber ins Gespräch kommen wollen. Ja? Wir sind nicht diejenigen, die hier entscheiden, ob Gott existiert oder nicht. Das ist eine Frage, die kann wahrscheinlich kein Mensch entscheiden, würde ich sagen, sondern da muss man sich selber drauf einlassen oder eben nicht. Genau. Und wir erfüllen zufällig, habe ich jetzt schon gemerkt, auch eine ganze Reihe von typischen Vorurteilen. Ich bin Physiker, deswegen habe ich eine PowerPoint mitgebracht und habe kein Hemd an, sondern nur ein Poloshirt. Nachher werdet ihr dann erleben, genau, er ist kein Physiker, sondern eben Geisteswissenschaftler. Ja, ich stehe jetzt für diese Frage, warum ich an Gott glaube. Und das sind so die Punkte, auf die ich eingehen möchte. Ich finde, wir Menschen kommen uns oft so ein bisschen vor wie Hamster. Das ist unser Hamster, der steht ganz zu euch da hier. Und wir laufen irgendwo so durchs Leben und ab und zu erklingt ein Ton. Und die Frage ist, steckt hinter dem Ton noch was Größeres oder nicht? Und das hat mich persönlich auch mein Leben lang tatsächlich bewegt. Und ich habe nach Antworten gesucht. Ich war nicht immer in meinem Leben Christ. Ich bin richtig Christ geworden. Nicht durch die Bundeswehr, aber während der Bundeswehr, weil ich da Zeit hatte, mich mit vielen Fragen zu beschäftigen. Und ich möchte, also wir haben uns auf die eine Glieder das drei Argumente präsentieren. Und da möchte ich eben jetzt mal die drei, die ich persönlich momentan für die überzeugendsten bei mir halte, präsentieren. Aber erst noch Punkt 0. Zur Einführung. Da stimmen wir, glaube ich, auch überein. Keiner kann Gott beweisen oder widerlegen. Dazu sind wir mit unserem begrenzten Verstand nicht in der Lage. Aber wir können Sachverhalte anschauen und untersuchen und können dann versuchen, die mit verschiedenen Weltanschauungen in Beziehung zu setzen. Man nennt das Ganze dann auch den Rückschluss auf die beste Erklärung. Das heißt, es geht um die Plausibilität von Argumenten. Welcher Sachverhalt passt besser zum Atheismus oder zum Materialismus? Welcher Sachverhalt passt besser zum christlichen Theismus? Also zum Glauben, dass es einen persönlichen Gott gibt und ich persönlich glaube eben an Jesus Christus als den persönlichen Gott. Genau, und in diesem Sinne möchte ich auch die Argumente verstanden wissen, die ich jetzt präsentiere. Mein erstes Argument als Physiker ist eins, auf das mich tatsächlich meine Physikprofessoren gestoßen haben. Denn da gab es einen theoretischen Physiker, der hat immer nur zur Tafel geschaut. Dann schrieb er da die Potentialgleichung hin, Nabla Phi ist gleich 0 und meinte, die Natur war so gnädig zu uns, dass sie uns so einfache Formeln gegeben hat, mit denen wir sie beschreiben können. Und das hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht, weil manchmal hat er von Natur gesprochen, manchmal von Schöpfer und er wusste nicht genau, was er davon halten soll. Und da habe ich mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe festgestellt, das ist tatsächlich eine ganz große philosophische Frage. Warum können wir die Natur überhaupt verstehen? Warum gibt es rationale Gesetze in der Natur? Einstein hat es so ausgedrückt, das Unbegreiflichste im Universum ist, dass wir es begreifen können. Deswegen eben die freie Materie an sich hat keinen Verstand. Sie kann nicht rechnen, aber aus irgendeinem Grund hält orientiert sie sich an diese rationalen Gesetzmäßigkeiten. Die Mathematik wäre auch dann richtig und wahr, wenn es die Materie gar nicht gäbe. Wenn es dieses Universum nicht gäbe, dann wäre immer noch 1 plus 1 gleich 2. Sie ist eine Formwissenschaft, eine Geisteswissenschaft. Sie ist keine Naturwissenschaft. Aber sie ist im Grunde die Sprache, mit der wir die Natur beschreiben können. Und das Spannende ist, dass genau diese Sprache erwartet worden ist von den Wissenschaftspionieren. Die erwarteten rationale Gesetze in der Natur, weil sie an einen rationalen Gesetzgeber glaubten. Das heißt, Johannes Kepler damals, als er seine drei Keplerschen Gesetze untersucht hatte oder herausfinden wollte, der war nicht plötzlich überrascht. Ups, jetzt habe ich mir die Daten angeschaut, da kommt ja ein Gesetz raus. Nee, er hat 6 Jahre lang akribisch die Daten von Tycho Brahe Schritt für Schritt durchgeguckt und hat dann, 6 Jahre, hoffentlich, dass jemand so lange seine Doktorarbeit schreiben muss, und hat dann endlich seine drei Gesetze formulieren können. Und er war überzeugt davon, es muss ein Gesetz geben, weil Gott ist rational und dieses Gesetz muss es auch in der Natur geben. Naturwissenschaft heißt Gottes Gedanken nachdenken. Die Natur ist Gottes Werk. Und das war auch die Überzeugung von zahlreichen Wissenschaftlern, die man schon mal im Unterricht vielleicht gehört hat. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Geht bis in die Gegenwart rein, bis zu manchen Nobelpreisträger, die ich hier auch aufgeführt habe. Ein Bekannter von Albert Einstein, Ludwig Wien, hat ein ganz berühmtes Paper zu der Frage geschrieben, wie unreasonable, also die unvernünftige Effektivität oder Wirksamkeit der Mathematik in den Naturwissenschaften. Und da fällt unter anderem das Zitat, das Wunder, dass die Mathematik die physikalischen Gesetze der Natur zutreffend beschreiben kann, ist ein wunderbares Geschenk, welches wir weder verstehen noch verdienen. Das zeigt, die Wissenschaftler haben gemerkt, es ist nicht selbstverständlich, dass dieses Universum mit seinen komplexen Formen und Kräften und Wirksamkeiten und Phänomenen und Dynamiken und so weiter, dass das tatsächlich mathematisch beschreibbar ist. Das ist nicht selbstverständlich. Zumindest, wenn man nicht davon ausgeht, dass ein Verstand dahinter steht. Wenn man, wie dieses Lama hier, eines meiner besten Freunde, wenn man davon ausgeht, da steckt was dahinter, dann geht es natürlich weiter. Komme ich gleich noch drauf. Aber das Spannende ist, diese Gesetze würden uns gar nichts bringen, wenn wir sie nicht auch verstehen können mit unserem eigenen Verstand. Immanuel Kant hat gesagt, wenn uns Erscheinung gegeben ist, also mit Erscheinung ist gemeint die Beobachtung der Natur zum Beispiel, so sind wir doch ganz frei, wie wir die Sache daraus beurteilen wollen. Wissenschaftsfreiheit, wir sammeln Daten und dann entwickeln wir die Theorie. Logisches Schlussfolgern funktioniert nur, wenn man freien Gründen folgen kann. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und da ist es tatsächlich so, dass mir hier der Materialismus Probleme bereitet. Also ich folge hier mal dem Genetiker Holding, der gesagt hat, wenn ich Gedanken in meinem Verstand nur die Bewegungen von Atomen in meinem Gehirn sind, also wenn die mentalen Prozesse, mein rationales Denken, nichts anderes als eine Funktion von Materie, der durch geistlose, ungesteuerte Prozesse entstanden ist und so weiter, warum soll ich dann irgendwas glauben, dass mir dieser Verstand sagt? Inklusive der Tatsache, dass mein Gehirn aus Atomen besteht. Und der Tatsache, oder der wird anschauen, dass der Naturalismus wahr sein soll. Also alles ist nur Natur. Man kann es auch so zusammenfassen, wenn alles nur Materie ist und es nicht etwas Geistiges gibt, wo kommt dann Freiheit her? Ja, dann zwingen mich meine Neuronen, meine Meinung zu haben und deine Neuronen zwingen dich, deine Meinung zu haben. Dann gibt es nur Gründe, dann gibt es nur Ursachen und keine Gründe, wie Jürgen Habermas zum Beispiel gesagt hat. Das heißt, man kann ein Argument formulieren, das würde ungefähr so aussehen, wenn Denken nur das Nebenprodukt materieller Prozesse ist, also vorher eine Neurone, die irgendwann eine Schwelle erreicht haben und dann schießen, dann ist es nicht vertrauenswürdig. Warum sollte man denen dann vertrauen? Im Materialismus ist Denken das Nebenprodukt materieller Prozesse, also ist das Denken nicht vertrauenswürdig. Das wäre der Modus Polens in der Philosophie, aber man kann auch den Modus Polens verwenden und sagen, die Wissenschaft zeigt uns aber sehr gut, dass unser Denken vertrauenswürdig ist. Deswegen könnte man auch sagen, dann stimmt es offenbar mit dem Materialismus nicht so ganz, dass alles nur Materie ist. Vielleicht gibt es eben doch die Komponente der Freiheit, die Kant vorausgesetzt hat. Und als Christ muss ich tatsächlich sagen, finde ich dieses Wappen der Harvard-Universität unglaublich. Drei Bücher, Veritas, die Wahrheit, und die Wahrheit wird uns in drei Büchern offenbart. Gottes Wort, also seine spezielle Offenbarung, seine Meinung, seine Gedanken zu uns und unserer Existenz. Sein Werk, die Natur, die er geschaffen hat, indem er auch seine Gedanken natürlich etabliert hat, und unsere Gedanken, die wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, die also letztendlich verstandesfähig sind, die Gottes Gedanken nachdenken können, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Das heißt nicht, dass wir alles verstehen können, was Gott gemacht hat, aber wir können zumindest einiges verstehen. Das war ein Punkt, der mir sehr wichtig war. Als Physiker, ich habe eine gesunde Basis dafür, dass ich meiner Wissenschaft vertrauen kann. Zweiter Punkt, Ich finde die Welt faszinierend. Leben. Leben strahlt sowas Faszinierendes aus. Es ist einfach nicht greifbar. Auch in der Wissenschaft immer noch nicht greifbar. Leben besteht aus Zellen. Und das Spannende ist, wenn man so eine Zelle mal reinschaut, dann entdeckt man da Zehntausende von Molekülen. Viele davon völlig unterschiedlich. Teilweise Kraftwerke, teilweise Müllabfuhr, teilweise Transportsysteme, Kommunikationssysteme und so weiter. Hochkomplexe Moleküle. Und die entdecken wir nirgends sonst im Weltall. Die entdecken wir nur hier auf diesem Planeten. Und die entdecken wir auch nur in lebenden Zellen oder in Überresten von lebenden Zellen. Das heißt, die große Frage in den 50er Jahren war, welche chemische Reaktion ist für diese Entstehung, für dieses Vorhandensein von diesen Molekülen verantwortlich? Welche chemische Reaktion finden wir dafür? Und das Überraschende war, es war keine typische chemische Reaktion, so eine Katalyse oder irgendwie sowas, sondern man hat entdeckt, dass es so eine Art Blaupause gibt, die DNA. Und auf dieser DNA befinden sich jetzt in bestimmter Reihenfolge die Nukleinbasen, abgekürzt mit ACTG, und die werden ausgelesen. Und die werden ausgelesen von einem Protein, das selber so eine große Mikromaschine ist. Und die wiederum baut dann anhand dieser Blaupause letztendlich in zwei Schritten, in drei Schritten, die Proteine zusammen. Unter anderem eben auch sich selbst. Je nachdem, welcher Abschnitt der DNA eben gerade ausgelesen wird. Das heißt, das, was wir in der Zelle finden, ist eine ganz einzigartige chemische Art von Reaktion. Und im Deutsch spricht man von Erbinformation. Ja, wir haben hier tatsächlich ein System aus Buchstaben, die zusammen, immer drei Stück, ein Wort bilden, verstanden werden von einem bestimmten Molekül sozusagen, übersetzt werden in einen Baustein und dann wird eine ganz lange Kette von Bausteinen hergestellt. Eine Kette von Bausteinen, die sich unter natürlichen Umständen unter aktuellen Bedingungen auf der Erde so nicht bilden würde. Und das ist doch etwas, was mich hier auch zum Nachdenken gebracht hat. Denn wenn wir die DNA analysieren, dann stellen wir fest, wir können eine syntaktische Ebene feststellen und wir können auch eine funktionale, semantische Ebene feststellen. Also eine Ebene, an der klar wird, gewisse Bausteine bei den Aminosäuren, in den Proteinen müssen bestimmte Formen haben, damit sie Funktionen ausüben können. Und Grammatik lässt sich nicht auf physikalische Gesetze reduzieren. Physik kann sehr gut die Statistik analysieren, ja. A, C, T, G, wie oft kommt welcher Buchstabe vor, wie folgen die aufeinander und so weiter. Aber die Syntax, warum eine Aminosäure so kodiert ist und die andere so und warum die aufeinander folgen und so weiter, das können wir mit Physik nicht feststellen. Ähnlich wie man hier die Einkerbungen in diesem Stein nicht durch Chemie oder Physik bestimmen kann, warum genau der eine Buchstabe auf den anderen kommt. Dazu muss man Latein studiert haben, um festzustellen, dass das der Pilatusstein ist, also ein Nachweis, dass Pilatus tatsächlich mal Statthalter war. Das heißt, ich sehe verschiedene wissenschaftliche Ebenen. Ich sehe die naturwissenschaftlichen Mechanismen. Wie funktioniert eigentlich Naturwissenschaft? Also wie funktioniert die Natur, Moleküle, wie sie zusammensetzen und so weiter? Wir haben aber auch eine Informationsebene, die ich nicht reduzieren kann auf Physik und Chemie. Weil die nicht nur Statistik ist, sondern eben auch Syntax und Semantik beinhaltet. Und wir haben eine theologische Ebene, die ich auch sehen würde, nämlich eine Zweckmäßigkeit. Denn diese Proteine werden ja nicht einfach so zum Spaß zusammengesetzt, weil sich irgendwie die Moleküle mal zusammensetzen, sondern die erfüllen tatsächlich lebenswichtige Funktionen, dass diese ganze Zelle und am Ende der ganze Organismus auch wirklich lebendig sind. Ich lasse das jetzt mal weg und springe weiter. Spannend finde ich, dass das Argumente sind, die durchaus auch nicht nur mich überzeugen, sondern zum Beispiel auch den Philosophen Anthony Flew. Ein bekannter Atheist aus den 80er und 90er Jahren, man kann glaube ich immer noch im Internet Debatten mit ihm verfolgen. Jetzt glaube ich, dass das Universum von einer unendlichen Intelligenz ins Dasein gerufen wurde. Warum? Das ist das Weltbild, das ich sehe, aus der modernen Naturwissenschaft hervorgeht. Erstens die Tatsache, dass die Natur Gesetzen gehört, das war ein Problem, das ich erwähnt hatte. Zweitens die Dimension des Lebens, intelligent organisierte und selbstbestimmte Wesen. Habe ich auch kurz angedeutet. Und den dritten Punkt lasse ich jetzt weg. Aber er sagt, wir müssen dem Argument folgen, warum es führt. Und das war für ihn jahrelang ganz klar, es kann keinen Gott geben. Aber Entdeckungen in der Naturwissenschaft haben ihn tatsächlich zum Umdenken gebracht. Allerdings ist er deswegen jetzt nicht gleich Christ geworden, sondern er hat erstmal geglaubt, es gibt einen intelligenten Ursprung. Also einen aristotelischen Gott. Und deswegen ist es mir wichtig, in einem dritten Argument, ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt.
Wenig.
Okay, dann mache ich es ganz kurz. Warum glaube ich, dass dieser Gott, dieser intelligente Schöpfer des Universums, warum glaube ich, dass es auf jeden Fall Jesus Christus sein muss? Nun, ich glaube, er war ganz einzigartig und das Entscheidende in seinem Leben ist letztendlich, dass er auferstanden ist vor den Toten. Weil wenn er das wirklich geschafft hat, von den Toten wieder aufzuerstehen, dann ist es ein Wunder, dann ist es etwas, was wir nicht naturwissenschaftlich greifen können. Und nun ist natürlich klar, wenn ich Materialist bin und glaube, es gibt nur die Natur oder nur die Materie, kann es auch noch unterscheiden, vielleicht machst du das nachher, dann kann natürlich kein Wunder stattfinden. Das ist ganz klar. Wenn es aber einen Gott gibt, der transzendent ist, der jenseits der Natur steht und der die Natur geschaffen hat, warum soll er dann nicht auch noch eingreifen können in die Natur? Und die entscheidende Frage ist dann eben, kann man in der Geschichte Indizien dafür finden, dass ein Wunder stattgefunden hat? Und ich würde sagen, das entscheidende Wunder ist tatsächlich die Auferstehung Jesu. Und an der hing auch bei Paulus sein ganzer Glaube, wie er im 1. Korintherbrief Kapitel 15 schreibt, wo er sagt, wir sind bedauernswerter als alle anderen Menschen, wenn das stimmt. Und ich möchte behaupten, es gibt Indizien, die dafür sprechen, dass die Auferstehung historisch plausibel ist. Das Grab muss leer gewesen sein. Die ersten Zeugen, die angeführt werden, sind Frauen in allen vier Familien, was in der damaligen Zeit ein absolutes No-Go-Argument war. Wenn die Jünger da einen Plot machen hätten wollen, hätten sie das sicherlich nicht erfunden. Die Erscheinungen waren sehr individuell und praktisch ausschließlich gegenüber Leuten, die keine Auferstehung erwartet haben. Die waren alle geschockt und überrascht, als sie Jesus begegnet sind. Das heißt, Halluzinationstheorie funktioniert da nicht so gut aus psychologischer Sicht. Und das entscheidende Argument finde ich aber, dass verzweifelte Jünger zu mutigen Zeugen geworden sind. Und zwar Jünger, die selbst sich versteckt haben, die dann rausgegangen sind, sogar bereit waren, vor dem Kaiser zu sagen, meinen Glauben an Jesus lasse ich nicht los, selbst wenn du mich umbringst. Ich glaube an Jesus. Sie hatten dadurch keinen materiellen Vorteil, sie hatten kein Geld dadurch verdient, sie hatten keinen politischen Vorteil dadurch. Sie sind verfolgt worden, wurden zerstreut über das ganze Römische Reich und darüber hinaus. Und es muss einen Grund dafür geben, warum Menschen einen solchen Lebenswandel erleben. Es gibt dazu gute Literatur draußen auf dem Büchertisch, ich lasse es mal dabei. Ja, meine drei Argumente und damit gebe ich das Mikro weiter. Ich weiß nicht, du hast auf jeden Fall genau die Zeit wie ich.
Auf jeden Fall sportlich, also das immer ausgeglichen. Dann gehört mit dir, du hast keine Schraube dabei, kein Physiker. Dann, Mikro funktioniert bei dir?
Ich hoffe, ja.
Probier mal.
Könnt ihr mich hören?
Ja, das kriegst du.
Ja, vielen Dank. Ich habe hier auch meine Notizen stehen, dass ich einen guten Abend allerseits einsteige. Das habe ich noch nie gesagt, glaube ich. Ich habe auch noch nie so einen Vortrag gehalten und deswegen ja, geht bitte nett und freundlich mit mir um. Versuche hier mein Bestes, aber Alexander hat es mir auch schon leid gemacht, hat ein bisschen aufgelockert. Deswegen hoffe ich auch, dass meine gut geteilten Witze zünden werden. Ja, deswegen spreche ich jetzt auch gleich weiter. Ich spare mir die Dankesreden, dass ich heute hier sein kann, dass ihr hier da seid und dass wir organisiert sind. Noch für später, weil ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Ich bin heute derjenige, der das Thema verfolgt, warum ich nicht glaube. Also es ist nur ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und ich bin sozusagen der Dissident und die adversive Seite. Aber die zwei Drittel sind aus meiner Sicht irreführend auf zwei Ebenen. Also erstmal suggerieren sie zwar völlig Streitgespräch zwischen mir und Alexander, was ja auch schon richtig angekündigt hat, was nicht stattfindet. Also wenn ihr dafür gekommen seid, dann müssen wir gleich enttäuschen. Aber wir sind uns beide einig gewesen und davon war ich auch schon davor überzeugt, dass einfach euch und uns selber viel mehr geholfen ist, wenn wir ein konstruktives, offenes Gespräch führen. Und darum soll es heute gehen. Also ich bin nicht hier, um zu gewinnen, obwohl ihr natürlich danach dieses Gefühl haben werdet, wenn ihr den Handling antretet. Und ich habe hier tatsächlich stehen, Pause für Gelächter. Und das hat schon mal gut funktioniert. So, warum sind Formulierungen, die dissident und aggressiv auf einer weiteren Ebene stehen? Also, sie suggerieren eigentlich, dass ich eine Ablehnung habe gegenüber der Gegenseite, so als wollte ich nicht glauben. Aber die ehrliche Antwort auf die Frage, warum ich nicht glaube, ist, weil ich nicht kann. So, ich präsentiere heute drei konkrete Hindernisse, also ich nenne es bewusst Hindernisse, die mich ja, an den Glauben an einen christlichen Gott, überhaupt an einen Gott, bisher unmöglich gemacht haben. Und beim ersten Weg ist es um die Willensfreiheit. Also es gibt jetzt natürlich einen Geisteswissenschaftler, aber nicht nur ein Hand an, sondern ich erzähle jetzt noch was zur Philosophie. Ich werde euch aber rechtzeitig aufwecken und dann sagen, falls es euch langweilt oder falls ihr nichts verstanden habt, ab wann es wichtig ist. Also ein wichtiges Fundament, das wissen die Christen unter euch, ist der freie Wille im Glauben. Und wenn wir das philosophisch betrachten, dann wird es häufig so definiert als die Fähigkeit, anders handeln, gehandelt haben zu können. Also das heißt, wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen könnten, gemeinschaftlich, also in dem Moment, wo ich die Bühne hier bestiegen hätte, stehen jetzt vielleicht das richtige Wort, aber ich bin auf die Bühne gekommen, das habe ich auch nicht besser. Jedenfalls, nach dieser Vorstellung des Ryan Gills müsste ich die Möglichkeit gehabt haben, andere Worte zum Beispiel zu reden. Oder wenn wir an heute Morgen denken, dann hätte ich mir einfach meine Schnauze abrasieren können, was ich nicht getan habe. Und ihr müsst jetzt nicht davon irritiert sein. Aber ich behaupte, dass diese Möglichkeit nicht gegeben ist. Also, dass wir diesen freien Willen nicht haben. Und wie komme ich dazu? Also, wir müssen uns mal vorstellen, wieso sollten wir unter der gleichen Situation andere Resultate erwarten? Also, wenn wir die Zeit durch diesen Gedankenexperiment bleibt bei mir dabei, wirklich zurückdrehen können in die exakt identische Situation. Ich wäre absolut identisch, dieser Raum wäre identisch, ihr wärt identisch, euer Mindset wäre identisch. Wir würden nicht mit unserem jetzigen Wissen zurückreisen, sondern wir wären nochmal in dieser gleichen Situation. Wieso hätte ich anders handeln sollen, andere Worte wählen sollen? Denn alle meine Entscheidungen und auch Worte, also alles, was wir tun, sagen, denken, gehört, nenne ich jetzt mal Entscheidungen, und die basieren auf dem Zusammenspiel von Erfahrungswerten, äußeren Einflüssen und meinem Charakter. Und am Ende kommt aber immer raus, was ich tun will. Was will ich in diesem Moment sagen? Was kommt mir als erstes in den Kopf? Sind aus meiner Sicht keine Prozesse, auf die ich einen vollen Zugriff habe oder irgendwie die Freiheit darüber, das zu entscheiden. Und natürlich ändern sich Gedanken und Einstellungen, auch Überzeugungen, deswegen sind wir heute hier, ändern sich über die Zeit, graduell vielleicht, aber sie ändern sich nicht spontan und sie ändern sich nicht in einer hypothetisch identischen Situation. Also meine Behauptung ist, ich würde immer wieder im gleichen Moment das Gleiche tun. Das heißt, ich habe keine Willensfreiheit. Übrigens vertreten das, also ich habe jetzt vom libertären Freiwillen gesprochen, Unterscheidung ist wichtig, vertreten auch nur etwa 10% der Philosophen weltweit. Ich muss aber zugeben, dass der harte Determinismus, den ich gerade beschrieben habe, den vertreten auch nur ungefähr so viele Leute. Aber das große Mittel dazwischen, das sind die Kompatibilitisten. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie weit euch das was sagt, aber diese Richtung philosophisch versucht einfach freien Willen und Determinismus in Verbindung zu bringen. Das eine schließt das andere nicht aus. Wenn man sagt, aha, okay, der freie Wille, libertär, nach der Bibel, 10% so, das, was ich sage, ist auch nur 10%. Problem ist, die Mehrheit der Kompatibilitisten, die lehnen den freien Willen im libertären Sinne eben auch ab. Also dort wird nach anderen Definitionen gearbeitet und das heißt, wir haben eigentlich nur dieses 10%-Fenster, dass wir libertären freien Willen, so wie wir es vielleicht in der Bibel kennen oder in unserem Glauben kennen, vertreten. Das heißt nun nicht, dass es nicht stimmt, aber ich wollte es einfach mal so nennen. Und jetzt kommen wir auch zu dem Teil, jetzt für alle Leute, die es gelangweilt hat, das war jetzt ein Crashkurs, das ist sehr, sehr kompliziert, oder auch für die, die kein Wort verstanden haben, jetzt wird es wichtig. Der Punkt ist ja folgendes, selbst wenn ihr jetzt meinem Argument nicht folgen konntet, nicht folgen wolltet, ihr habt es vielleicht verstanden, habt nicht verstanden, aber ihr lehnt es ab, dann macht es den Punkt trotzdem für mich. Ihr könnt nämlich nicht entscheiden, ob euch mein Argument bis hierhin überzeugt hat. Das ist ganz wichtig, denn der Philosoph Arthur Schopenhauer hat es wie folgt formuliert: Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Ich wiederhole das nochmal für dramatische Effekte. Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Und ihr habt jetzt diese Illusion, ihr könnt euch scheinbar entscheiden, ob ihr meine Meinung, meine Einstellung, meine Prämisse teilt oder nicht. Aber darüber, dass ihr das tut, dass euch das überzeugt oder auch nicht, habt ihr keine Entscheidungshoheit. Es ist entweder instinktiv so oder nicht. Das heißt, wir haben für das, was wir glauben, darüber haben wir eigentlich keine Hoheit. Und das soll hier mein Punkt sein. Also, die Tatsache, dass ich dafür nichts kann, also dass ich entweder aus dem Mangel an freien Willen bin, wenn wir folgen, mit dem harten Determinismus hier keinen freien Willen, dann steht mir sowieso schon zu. Aber die Tatsache, dass ich nicht entscheiden kann, was mich überzeugt und euch nämlich auch nicht, das führt mich zum zweiten Problem, das ich hier anführen möchte. Das ist die Verborgenheit Gottes. Ihr kennt euch, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, kennt ihr es vielleicht in Englisch als Divine Hiddenness. Und dann wäre es eigentlich ein weiterführendes Problem dessen, was ich jetzt gerade erklärt habe. Ich kann nicht an Gott glauben, weil ich die Argumente nicht überzeuge. Und dann stelle ich mir die Frage, ja, wieso hat mich Gott dann so geschaffen, dass mich diese Argumente nicht überzeugen? Also bitte einmal Hände hoch, alle, die gläubig sind. In dem Fall muss ich meine optimistische Prognose vom Anfang vielleicht zurückziehen. Auf alle Fälle scheint ihr und Alexander mehr Glück gehabt zu haben als ich. Also ich sage bewusst Glück, weil wenn es diesen allmächtigen, allmächtigen Gott gäbe, dann würde ich da wirklich gerne dran glauben. Und ja, ich frage mich, warum? Warum kann ich das nicht? Also ich bin selber auch christlich getauft worden, halbwegs christlich erzogen, ging mal schon mal in die Kirche. Der Religionsunterricht war immer super, war eins meiner Lieblingsfächer und ich habe sogar die Bibel gelesen, hauptsächlich, dass ich es hier sagen kann. Und damit entspreche ich auch einem der Kriterien von Bertrand Russell, der hat mal gesagt, es sind zwei Gründe, ein Buch zu lesen, entweder aus Spaß oder damit man damit angehen kann. Und ja, jedenfalls geht die Hälfte von meinem YouTube-Kanals, den ihr gerne schieben dürft. Ich habe hier noch das Sticker und die ersten kommen, die noch ein paar Tassen. Ja, dreht sich die Hälfte wirklich um Religion, beziehungsweise auch mein ganzer Informationsfluss, der mich nicht durchgeht. Und mein ganzer Informationskonsum dreht sich um Apologie, Religionskritik und so weiter. Also, ich würde ohne Übertreibung behaupten, dass ich mich mit Religion und Glauben und Gott sehr viel intensiver beschäftigt habe, als viele Christen mich kennen, die aber überzeugt sind. Und dann frage ich, was ist der Unterschied? Warum bin ich nicht überzeugt? Das habe ich getan. Also, was könnte noch fehlen? Viele Gläubige, die immer mal zur Überzeugung gekommen sind oder wirklich daran festhalten, die hatten immer mal eine religiöse Erfahrung, die sie überzeugt hat. Ich hatte nichts dergleichen. Warum nicht? Also, wieso zeigt sich Gott mir nicht auf einem anderen Wege? Wenn er schon mein Hirn so geschaffen hat, dass ich die vermeintlich empirische Beweise oder auch die logische Beweise nicht mehr anschaue, dass sie mich nicht überzeugen. Mein Gehirn sagt einfach nein, ich bin einfach nicht überzeugt. Deswegen ist die Verborgenheit Gottes das zweite Hindernis, warum ich nicht an ihn glauben kann. Das dritte Problem, das hat mit Leid zu tun. Ihr kennt das Problem vielleicht als das Problem des Übels oder ja, weniger unklar ist es auf Englisch, da sprechen wir vom Problem of Evil, ganz einfach. Und ich werde auch noch konkret auf das tierische Leid eingehen, aber dazu gleich mehr. Also wenn wir aus der christlichen Welt sich an Leid denken in der Welt, dann können wir manche, da gehe ich sogar auch mit, könnte man theoretisch mit diesem Glauben an den libertären freien Willen erklären. Ich habe es auch schon gesagt, dass ich an den freien Willen glaube, aber for the sake of the argument, sagen wir mal, den gibt es. Dort wird dann häufig gesagt, ja, es gibt Übel auf der Welt, es sind Menschen gemacht, wir haben die Freiheit zu entscheiden, was wir tun. Wir können deswegen auch negative Dinge tun, zum Beispiel, weil wir Übel kommt über uns, damit wir dann erwachsen können, dass wir das lernen können. Oder dass wir ein höheres Gut erreichen. Also zum Beispiel kann ohne, zum Beispiel im Krieg kann es kein Gut geben, ohne Gefahr gibt es kein Gut. Und deswegen ist diese Gefahr gerechtfertigt, damit wir ein höheres Gut, die Mut erreichen. Und dann frage ich mich aber natürlich, ja, wie erklären wir natürliche Übel? Dinge wie Umweltkatastrophen oder Knochenkrebs bei Kindern. Ihr kennt vielleicht den britischen Schauspieler Stephen Fry, das auch ein bekannter Atheist und der ist bekannt, jetzt an dieser Stelle folgendes Beispiel herbei oder zur Hand zu nehmen, des Loa-Loa-Atoms. Also wenn es jemand spontan ein Brechreiz bekommt, kann ich euch nicht verübeln, das ist sehr, sehr ekelhaft, aber ich erzähle es jetzt trotzdem an. Also dieser Wurm wird bis zu 7 cm lang und hat die einzige Funktion, sich parasitär im Körper von Menschen einzunisten. Natürlich auch Kindern und Erwachsenen. Und dieser Wurm lebt bis zu 17 Jahre im menschlichen Körper, er legt halt noch Eier und der Zyklus startet von neuem. Und ja, er lebt häufig hinter den Augen, sichtbar hinter den Augen. Und wenn, hat die Aufgabe am Ende dich blind zu machen, vielleicht auch zu töten, wenn es ganz schlecht läuft. Und jedes Mal, wenn dieser Wurm deinen Kopf durchquert, hast du spürbar 15 Minuten lang einen Druckkopf im Schädel. Das ist natürlich für mich, wenn ich davon ausgehe, dass es einen liebenden Gott gibt. Oder das ist eine Frage, ja, denke ich mir, was könnte hier, wie kann das hier zum Schöpferbild eines allmächtigen, allgütigen Gottes passen? Und wenn wir nochmal darüber sprechen, dass wir vielleicht ein höheres Gut erreichen müssen, zum Beispiel Mut. Ich frage mich, ist es wirklich besser, dass wir zum Beispiel Mut bei Menschen erlebt haben, die flüchtende Juden vor den Nazis bei sich zu Hause versteckt haben, mussten sie diesen Mut zeigen, das ist eine tolle Sache, aber ich hätte lieber eine Welt, wo überhaupt gar niemand verfolgt wird, wo es gar nicht möglich ist, diesen Mut zu zeigen. Und es ist wirklich die beste Welt, die ein allmächtiger und allgütiger Gott erschaffen kann. Jetzt kommen wir zum Tierleid, das habe ich gerade versprochen. Na gut, wir sind jetzt ja auf der menschlichen Ebene und vielleicht können wir uns dann irgendwie denken, aus jedem Schlechten kommt irgendwie was Gutes. Was ist mit dem Tierleid? Ich weiß nicht, ich hoffe, es sind ein paar Veganer da, die können mir dann vielleicht besser folgen bei der Argumentation. Ich selber nicht, versuche aber durch Einflüsse aus meinem Umfeld immer mehr in die Richtung zu kommen. Stellen wir uns nicht die Massenhaltung vor, das wäre wieder Menschen gemacht, aber natürliches Leid in der Wildnis. Ein Baum stürzt um, verschlägt eine Rehe oder stürzt, klemmt es ein unter sich und das Tier liegt tagelang verwirrt. Mit Schmerzen da, krepiert vor sich hin, so schlimm wie es nur geht, es hat keine Ahnung, es kann nichts daraus lernen. Was soll uns dieses Leid geben? Ist es wirklich? Muss es wirklich sein, dass das Tier wirklich 3 Tage da liegen? Wäre es nicht ein bisschen besser, wenn es nur 2,5 Tage da liegen würde? Für mich ist es schwer zu fassen, warum wir dieses Maß an unnötigem Übel brauchen. Zumindest wirkt es für mich sehr unnötig. Ich fasse jetzt also zusammen, ich hoffe, ich habe noch nicht massiv überzogen. Erstens, ich kann nicht glauben, weil ich nicht frei entscheiden kann, was mich überzeugt und was nicht. Wieso hat mich Gott so geschaffen, so hat er mein Hirn, mein Leben so geschaffen, dass mich kein Argument von mir überzeugt bisher? Und zweitens, also wenn wir granten sozusagen, dass ich frei entscheiden könnte, es gäbe Feinde. Wieso hat mich Gott so geschaffen, dass ich trotzdem, dass ich mich rational dagegen entscheide, überzeugt von seiner Existenz zu sein? wenn ich ihn suche, ist er verhöchstlich von mir. Zum Dritten, Leiden oder Übel in der Welt lassen sich, wie ich gerade erklärt habe, teilweise erklären. Durch menschliche Entscheidungen oder wenn man den freien Willen glaubt, ist notwendiges Übel manchmal zum Erreichen eines höheren Nutzens wichtig oder entscheidend. Aber dieses scheinbar unnötige Leid, das lässt sich nachdenken. Ja, ich beschließe jedes Video meines Kanals mit den Worten, dass wir möglichst miteinander reden, weiterkommen. Und ja, ich hoffe, ihr habt es schon mal gehört und ich hoffe, ihr werdet es in Zukunft hören, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut. Aber das gilt auch heute, denn mir geht es nicht um Streiten und Gewinn, sondern ums miteinander sprechen. Und deswegen bin ich weiter gespannt auf den Dialog mit Alexander, euch dann mit den Fragen und auch vielleicht im Nachgang im persönlichen Gespräch. Vielen Dank fürs Lassen.
Genau, vielen Dank auch. Waren viele anstoßende Gedanken dabei. Wie geht es jetzt weiter? Ich, genau, du hast schon einfach Notizen gemacht und möchte gleich auf den Vortrag eingehen. Genau, an dich noch die Bitte vielleicht nicht. Du hast ja auch gleich nochmal das Rückwort, weil es nicht direkt ist, die Argumente, die jetzt kommen, sondern auf den ursprünglichen Vortrag einzugehen. Und danach habt ihr den Open Dialog, wo ihr dann quasi auf das, den Teil jetzt jeweils eingehen könnt. Genau.
Ja, vielen Dank. Ja, danke, Matthias. Du hast uns in ganz, ganz wichtige Fragen reingebracht, die tatsächlich mit unserer Existenz als Mensch zu tun haben. Und ja, auch wenn mich emotional wie am meisten das Leid bewegt, fange ich trotzdem vorne an, so wie du auch mit der Blitzfrage angefangen hast. Wir haben ja vorher auch schon abgesprochen, was wir so ungefähr argumentieren werden. Deswegen werde ich auch ein paar Folien zeigen, die mir dazu wichtig sind. Willensfreiheit. Ich glaube, im Rückblick hast du absolut recht. Im Rückblick erscheint es oft so, als ob unser Leben vielleicht keine Alternative zugelassen hätte. Als ob etwas so kommen hätte sollen und es nicht anders hätte kommen können. Aber hätte denn und aber im Rückblick ist immer schwierig zu entscheiden. Von daher will ich sagen, woher weiß ich, dass es nicht wirklich der Realität entspricht, den Eindruck, den ich jetzt habe, dass ich mich sofort auch einfach wieder hinsetzen könnte und sagen könnte, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Kein Bock mehr. Die Alternative besteht. Aber mir ist es einfach wichtig, hier weiterzureden. Vielleicht kann ich auch nicht anders. Also es widerspricht meiner eigenen Erfahrung, dass ich nicht wollen kann, was ich will. Ich würde sagen, natürlich haben wir eine Prägung. Die Umwelt, die Genetik prägt uns erstmal, unser Erbe. Wir bringen Bedingungen mit, aus denen wir nicht aussteigen können. Zweitens prägt uns natürlich auch unsere Umwelt. Keine Frage. Unsere Eltern, unsere Freunde, die Medien, TikTok, Facebook, was auch immer, je nachdem, wie alt man ist, das prägt uns. Und das prägt unsere Gedanken und so weiter. Aber meine Erfahrung als Mensch ist, ich habe zumindest immer die Möglichkeit, Ja und Nein dazu zu sagen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Weil sonst gäbe es auch tatsächlich gar keine richtige Moral mehr. Also die Griechen haben sich da auch die Gedanken drüber gemacht. Ich liebe die alten Griechen, ich habe auch griechische Leistungskurs gehabt. Und da gab es so eine Geschichte von einem Sklaven, eines Königs, und der hat einen anderen bestohlen. Daraufhin ist er gefasst worden und von dem König gebracht worden. Und der König sagte so, warum hast du bestohlen? Und der Sklave wusste, dass der König Anhänger einer deterministischen Philosophie ist, und hat gesagt, tut mir leid, ich konnte nicht anders. Und daraufhin sagt der König zum Sklaven, er sagt gar nichts, sondern er nimmt einfach seine Hand und haut ihm voll eine runter, dass er zu Boden fällt und sagt, Entschuldigung, ich konnte nicht anders. Also der Punkt ist, wenn wir keine Freiheit haben, zu wollen, was wir wollen und dann auch zu tun, was wir frei wollen, dann ist es am Schluss aus meiner Sicht die Diktatur des Mächtigeren, des Stärkeren. Denn wer hält sich dann noch an moralische Gesetze und aus welchem Grund? Am Ende ist es immer so, ich konnte eh nicht anders. Weil ich musste es ja tun. Aber ich glaube, das Ganze hat tatsächlich eine geisteswissenschaftliche, eine geistesgeschichtliche Hintergrund. Ich kann es nicht weiterschreiben. Das ist das Ding noch drin. Einfach vom zweiten Teil, wir sind gerade zu weit hinten. Ah, jetzt kann ich wieder schalten, oder? Nee. Hä? Jetzt ist es weg. Naja, also ich habe jedenfalls vorhin vorbereitet zum Liebe-Experiment. Da geht es nämlich darum, dass Benjamin Libet einen. Hast du die Folie? Beim Mix? Okay, ja, vielleicht soll es so sein, vielleicht soll es so sein. Ja. Also, jedenfalls, Benjamin Libet hat ein Programm vor einem Computer gesetzt, nicht vor einem Computer, sondern vor dem Boden gesetzt, der hat gesagt, merk dir genau den Zeitpunkt, wenn du dich entscheidest, deinen Finger zu bewegen oder eine Taste zu drücken. Und dann wurde ein Potenzial gemessen, hier, und zwar ein elektrisches Potenzial mit einem EEG, und man stellt fest, aha, es baut sich erst auf und im Moment der Bewegung, da ist der Gipfel erreicht und dann baut sich dieses Potenzial ab. Und dann hat man eben gesagt, okay, im Durchschnitt haben die Probanden etwa 200 Millisekunden vorher sich bewusst dafür entschieden, aber das Potenzial beginnt ja schon viel vorher zu steigen. Das war so der Punkt, wo man gesagt hat, der Mensch hat gar keinen freien Willen. Der Punkt ist aber, man kann es natürlich, das ist wirklich eine echte Entscheidung. Man hat auch festgestellt, wenn man das Zeigerablesen als Moment, als Datum auffasst, das ist natürlich sehr subjektiv, ja, wann genau habe ich mich entschieden, etwas zu tun, das muss man sehr genau beobachten. Drittens, das Bereitschaftspotenzial des Ablesens des Zeigers ist sehr abhängig von, also das Bereitschaftspotenzial ist abhängig davon, dass man den Zeiger abliest und man es nämlich weglässt, diesen Teil, dann baut sich dieses Potenzial ganz anders auf, viel später interessanterweise. Und man hat auch festgestellt, dass es ein Vetorecht gibt. Gibt noch weitere Dinge. Also John Dylan Haynes hat ein ganz spannendes Experiment gemacht, wo er das Ganze deutlich besser aufgebaut hat. Und zwar hat er es so aufgebaut, ein Proband sitzt vor einem Bildschirm, der ist rot oder grün, man muss ein Pedal drücken, die Schriftstücke werden ausgelesen und man drückt das Pedal, wenn der Bildschirm grün ist, bekommt einen Punkt. Wenn er rot ist, bekommt der Computer einen Punkt. Irgendwann checkt der Computer, wann man das Pedal drücken will. Und der Mensch hat aber das Bereitschaftspotenzial aufgebaut und drückt trotzdem. Und der Computer bekommt den Punkt. Nee, das war das Spannende. Der Mensch hat die Möglichkeit, seine Handlung abzubrechen. Das heißt, rein naturwissenschaftlich gibt es offenbar die Möglichkeit, das, was das Gehirn vielleicht schon vorbereitet hat, wobei die Interpretation sehr umstritten ist, wie gesagt, noch abzubrechen. Ich glaube, der Punkt ist eigentlich der, wenn man Materialist ist, wenn es nur materiell gibt, woher soll eigentlich der freie Wille kommen am Ende? Also, wenn alles am Ende nur, wenn die Neurowissenschaft auf die Biologie, auf die Genetik und schließlich auf die Physik zurückführbar ist, wo kommt irgendwo überhaupt ein freier Wille rein? Ich glaube, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Gibt es mehr als das? Und für mich ist das Erlebnis des freien Willens so stark, dass ich nicht daran zweifeln kann, dass ich einen freien Willen habe. Zweitens, Verborgenheit Gottes. Das finde ich einen sehr berechtigten Punkt. Mir ging es auch lange so, dass ich gedacht habe, man, ich führe der heiligen Legenden im katholischen Religionsunterricht, aber irgendwie bei mir brennt nie ein Dornbusch oder bei mir erscheint nie irgendwie irgendwas in einer Grotte oder in einer Höhle. Was ist da los? Und ich denke, der Punkt ist der, dass die Verborgenheit natürlich auf verschiedenen Seiten ruhen kann. Zum einen auf der Seite, wie interpretiere ich so ein Bild zum Beispiel? Was sagt ein Bild über den Maler aus? Wenn ich kunstmäßig mich nicht groß auskenne zum Beispiel, dann fällt es mir ziemlich schwer, irgendwas Sinnvolles zu erkennen. Was soll dieses schwarze Geflamme da irgendwo im Vordergrund sein oder so ähnlich? Aber ich glaube, ein Bild kann eben auch etwas über einen Maler aussagen, was er beabsichtigt hat, was er fühlt, was er denkt und so weiter. Und ich glaube, Gott hat sich mitgeteilt auf verschiedene Art und Weise. Auf der nächsten Folie habe ich da eine Übersicht gemacht, wenn wir die weiter drücken können. Genau. Ich glaube tatsächlich, also als Naturwissenschaftler, mich fasziniert es einfach, wenn ich sehe, wie eine Zelle funktioniert. Wenn ich die Ordnung und die Schönheit sehe. Wenn, also das ist die Schöpfungsseite, habe ich schon was dazu gesagt im Argument vorher. Dann die Frage nach dem Gewissen, nach der Moral. Ich merke, dass manchmal Dinge, die ich selber tue, ich selber verurteile. Und ich sage, nee, das ist falsch. Und warum tue ich das, dass ich mich selbst verurteile? Ich glaube, da steckt auch was dahinter, dass ich merke, ich bin nicht so, wie ich sein soll. Ich bin anders gedacht. Ich bin eigentlich im Ebenbild Gottes geschaffen, ich sollte anders sein, aber ich bin nicht so, wie ich sein soll. Ich glaube, dass Gott sich in der Geschichte offenbart, wie er sich dem Volk Israel zum Beispiel offenbart hat, dass es das Volk Israel immer noch gibt, ist aus meiner Sicht eines der größten Wunder der Weltgeschichte. Schon mehrmals hätten sie komplett ausgerottet werden sollen, bei den Ägyptern angefangen, über die Babylonier zu den Persern, bis schließlich in der Neuzeit, ich brauche nicht alles erwähnen. Das ist für mich schon spannend, dass es dieses Volk immer noch gibt. Und sie immer noch auf den Messias warten. Und dass Gott diesem Volk sein Gesetz anvertraut hat, welches auch uns heute noch sehr wichtig ist, auch in der Gesetzgebung. Also an den 10 Geboten macht sich ganz viel in unserem Grundgesetz immer noch fest, zum Beispiel. Und ich glaube, und das ist eben der Punkt auch mit der Auferstehung, dass es die Jesus Christus offenbart hat. Gott ist ganz klein geworden, um uns auf Flug und Blut zu begegnen, von Mensch zu Mensch. Aber in einer Art und Weise, dass Jesus Christus auch heute noch lebendig ist. Und da ist für mich ganz praktisch und empirisch, er lädt uns ein. Er sagt, probier es doch aus. Wer sucht, der findet. Da steht nicht daran, und wie. Also mein erstes Gebet, mein erstes richtiges Gebet, und ich sage, ich habe vorher auch viel geplappert, aber mein erstes richtiges Gebet war wirklich, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig du dich doch bitte mir in einer Art und Weise, dass ich dich verstehen kann. Und wenn es diesen Gott gibt, dann wird er nicht früher oder später leben. Bei mir hat es ein halbes Jahr vielleicht gedauert, oder ein Jahr ungefähr, und dann ist da aber was passiert. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, da fasst mich jemand allein, da passiert was in meinem Leben Schritt für Schritt, und ich habe seitdem an verschiedenen Stellen auch Gottes Erfahrung gemacht. Keine Blitze, die irgendwo eingeschlagen sind oder irgendwelche übernatürlichen Dinge oder Autogewinne oder sonst was, aber ganz persönliche Dinge, über die ich gerne später mehr erzählen kann. Ich glaube tatsächlich, Gott will sich uns mitteilen, aber er zieht sich wie ein Gentleman zurück. Er ist kein Donald Trump, der überall seine Fahne raushängt, make me great again, sondern ja, er ist ein Gentleman, der vorsichtig ist. Genau, das lasse ich jetzt mal weg hier. Bei der Leitfrage, die gehen wir tatsächlich auch am nächsten. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich die schwierigste Frage für die Christen. Ich glaube, wenn Gott liebevoll ist und wenn Gott gerecht ist und wenn Gott allmächtig ist, warum gibt es dann zum Beispiel solches unverdientes Leid wie diese Würmer? Die Menschen in der Umwelt oder das Tetanus-Virus zum Beispiel. Das finde ich sogar fast noch schlimmer. Leid ist ein Faktum. Aber die entscheidende Frage, die ich mir erstmal stelle, ist, alle Weltanschauungen haben dieses Problem, dass es dieses Leid gibt. Der Wurm verschwindet ja nicht nur deswegen, weil ich sage, es gibt keinen Gott, sondern der Wurm ist ja trotzdem da. Und die entscheidende Frage für mich ist erstmal, gibt es irgendwo ein Anzeichen in dieser Welt, dass es Hoffnung gibt? Kann es sein, dass es eine Erlösung von diesem Leid gibt? Und wer oder was kann will das ändern? Und da finde ich ein Zitat vom Philosophen Robert Schwellmann sehr spannend, der sagt, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen Gott? Wir nennen die Einheit von zwei Unbedingtheiten, die in unserer Erfahrung auf dem Widerspruch miteinander stehen. Die Einheit der unbedingten Macht und des unbedingten Guten, der Liebe. Wer an Gott glaubt, der glaubt, dass die Macht am Grunde dessen, was geschieht, gut ist. Und dass die Liebe, die wir alle schön finden, letzten Endes mächtig, ja allmächtig ist. Da steht so ein ganz kleines Wort versteckt drin, und zwar letzten Endes. Denn wir erleben ja diese Diskrepanz. Aber als Christen glauben wir, die Macht wird am Ende alles gut machen, weil die Macht selber gut ist. Das ist wirklich ein Happy End geben. Und das finde ich ganz wichtig, denn ich kenne keine andere Weltanschauung, die uns eine bessere Hoffnung geben kann. Wir können natürlich versuchen, diese Würmer alle umzubringen oder sonst was, aber es wird wieder neue Viren geben und neue Leiden und so weiter. Also für mich ist die entscheidende Frage erstmal die Frage nach der Hoffnung, und das entdecke ich im christlichen Glauben, zumal hier auch noch deutlich ist, etwa zwei Drittel der Bibel beschäftigen sich nur mit einem Thema. Mit Leid und Ungerechtigkeit. Die Psalmen, die Klage wieder Jeremias, das Gesetz des Mose. Alles geht dauernd darum, dass die Menschen missbrauchen, dass Menschen leiden, dass Krankheiten da sind, dass Hungersnöte da sind und die Menschen damit umgehen müssen. Das heißt, die Bibel ist nicht überrascht davon, dass es Leid gibt. Von daher, dass es Leid gibt, wird nicht geleugnet. Aber wir sind nicht alleine in diesem Leiden. Gott selbst hat sogar mit uns mitgelitten. Und ich glaube, muss ich auch erstmal noch eine zweite Frage stellen. Ist das Leid das Primäre der Existenz oder ist das Gute und die Ordnung und die Schönheit das Primäre unserer Existenz? Wir brauchen immer eine Antwort auf beide Fragen. Boethius hat das mal gesagt, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es da so viel Schönheit in der Welt? Und wir müssen sowohl eine Antwort auf diese Frage finden, ist das Schöne oder das Gute nur selbstverständlich, ja? Take for granted, so wie die Engländer sagen würden, ja, das ist selbstverständlich, brauchen wir nicht erklären, aber das Leid, da hat doch Gott wirklich Mist gebaut. Und dann ist es natürlich so, dass die Bibel viel zum Thema Leid zu sagen hat. Leider so viel, dass ich das jetzt nicht alles ausführen kann, aber zumindest mal drei kurze Gedanken. Erstens der Blindgeborene, und Jesus, der mit dem Blindgeborenen spricht, nicht zu ihm, sondern über ihn, weil andere sagen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, nee, weder noch, sondern der ist blindgeboren für die Herrlichkeit Gottes, damit Gott seine Herrlichkeit zeigen kann. Und er wird geheilt von Jesus. Das heißt, hier ist tatsächlich ein tiefer Sinn, den der Blindgeborene sein ganzes Leben nicht verstehen konnte. Aber dadurch, dass die ewige Existenz noch vor ihm liegt, ist dieses Leid am Ende doch etwas, was zur Herrlichkeit Gottes dient. Es geht nicht um Sündenbock-Bashing, wenn es irgendjemand schlecht geht, sondern im Gegenteil, es geht darum, diesen Leuten zu helfen, denen es schlecht geht. Das ist auch ein ganz großes Prinzip in der Bibel, das übrigens auch in der Weltgeschichte enorm was bewirkt hat. Wenn man zum Beispiel Tom Holland liest, Dominion, The Making of the Western Mind, ganz spannendes Buch von einem Nichtchristen geschrieben übrigens. Markus 13, die Wiederkunftsrede Jesu, da sagt er auch, es wird ganz viel passieren. Es wird Erdbeben geben, es wird Kriege geben, es wird Hungersnöte geben und so weiter. Aber fürchtet euch nicht, es muss so geschehen. Und dann denke ich mir, warum kommt jetzt nicht der Kausalsatz? Weil, es muss so geschehen, weil. Am liebsten hätte ich da ein Weil stehen, da steht aber keins. Aber jetzt ist es nicht bewusst. Es muss so geschehen und der zeitliche Vergleich ist das Ganze mit Geburtswehen. Wir leben in einer Zeit, in der etwas noch am Werden ist, was noch nicht da ist. Und das wird dann angedeutet, Matthäus 13, wir leben nicht in einer neutralen Welt, sondern wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Wir leben in einer Welt, die nicht das Bild, das Werk eines einzigen Malers ist, sondern es gibt noch einen weiteren Maler, der dieses Bild übermalen durfte, offensichtlich. Das hat Gott zugelassen. Und der dieses Bild übermalen durfte, wahrscheinlich, weil er die Freiheit dazu bekommen hat. Da heißt es dann, es geht um den Bauer, der der gute Saat aussät, und dann kommt jemand in der Nacht und sät ihm Unkraut aus. Und dieses Unkraut ist tatsächlich eine Pflanze, die giftig ist und die Menschen tötet, wenn man die zusammen mit dem Weizen verzehrt. Also was richtig böshaft, boshaft ist und ernsthaft ist. Und hier wird deutlich in dem Gleichnis, wir reißen das jetzt nicht aus, weil wenn wir jetzt anfangen, das Böse sofort auszureißen, dann ist alles kaputt. Dann werden die Wurzeln von den anderen Pflanzen, vom Weizen, vom Guten auch zerstört. Das heißt, diese Welt ist so eng miteinander verknüpft. Ja, ich würde sogar sagen, die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft durch unser Herz. Nicht durch die Gesellschaft oder durch gesellschaftliche Schichten oder Klassen, sondern durch unser Herz. So eng miteinander verknüpft, dass wenn Gott mich sofort richten würde, wenn ich auch nur eine Sünde begehe und ich hätte es verdient, dann wäre ich jetzt nicht mehr hier. Dann wäre ich schon lange nicht mehr hier, um ehrlich zu sein. Das heißt, es gibt eine böse Macht, die Gottes Werk zerstört, aber es wird eine Zeitpunkt des Gerichts geben. Ich möchte mit einem Zitat, das ich persönlich richtig gut finde, von C.S. Lewis enden. Ein Schriftsteller, der Narnia geschrieben hat, zum Beispiel, und auch viele gute Bücher geschrieben hat über apologetische Fragen. Es ist so schwer zu verstehen, dass die Nöte der gesamten Schöpfung, zu der Gott selbst herabgestiegen ist, um daran teilzuhaben, also Jesus Christus, notwendiger Teil eines Prozesses sind, der aus vergänglichen Geschöpfen mit freiem Willen sozusagen Götter macht. Das heißt, das Ziel ist es, dass wir Menschen nicht mehr nur Geschöpfe sind, wie Pinocchio, ein Holzpuppe, sondern wir sollen Teil der Familie Gottes werden. Und das finde ich eine enorme Perspektive. Und dazu ist offenbar nötig, dass wir uns auf Gott einlassen und zurückkommen zu diesem Gott, von dem wir uns getrennt haben. Ja, soweit eine ganz kurze Antwort auf diese hochkomplexe Frage.
Genau, so werde ich hier runterkommen, weil ich denke, ihr habt ja später noch bei der Runterzeit und den Rest der Zeit einzugehen. Vielleicht nochmal ganz kurz, kannst du nochmal den Slido-Link einblenden, falls da ja schon irgendwelche Fragen euch oben. Genau, dass wir einfach stellen können und bewerten können, mit uns offen, aber genau, macht es am besten später, dass ihr eure also volle Aufmerksamkeit nochmal nach vorne richten könnt.
Vielen Dank, Alexander, und auch an dich, Gabriel. Das ist schon viel. Ich meine, mein Kopf rast schon auf die Antwort zu meinen Ausführungen gerade eben, aber ich muss ja eigentlich noch darauf antworten, was Alexander einiges gesagt hat.
Du hast dann gleich das erste Wort dafür.
Okay, dann hat es ja schon gelohnt, dass ich mein Gehirn gerade versucht habe aufzuspalten. Also, ich versuche in aller Kürze, warte mich bitte, wenn ich wirklich gegen Ende meiner Zeit komme, dass ich auch das erwarten kann und auf alle drei Argumente zumindest in Teilen eingehen kann. Also wir starten auch der Reihe nach bei der rationalen Verstehbarkeit des Universums. Also das kenne ich auch als das Natural Law Argument auf Englisch. Und das Erste, worüber ich gestolpert bin, also ich habe jetzt auch keine absolute Widerlegung dagegen, sonst hätten wir uns auch nicht treffen müssen, hätte ich mein Buch geschrieben und müsste heute auch nicht mehr arbeiten. Aber ja, es sind komplexe Fragen und worüber ich gestolpert bin, was mich selber stört bzw. einfach hindert, das als Antwort hinzunehmen oder als gute Argumente, ist also ein Äquivokationsfehler zuerst. Also ein Äquivokationsfehler beschreibt quasi die Mehrdeutigkeit von Begriffen oder dass sie in einem anderen Kontext etwas anderes meinen als eigentlich. Damit meine ich die Gesetze, die Naturgesetze, von denen Alexander gesprochen hat. Und wenn wir an Gesetze denken, ja, wir kennen auch in unserem Leben viele menschengemachte Gesetze, also wie zum Beispiel Verkehrsregeln oder sowas. Und ja, die hat mal irgendjemand gemacht. Und die Äquivokation besteht nämlich darin, dass wir denken, wenn in der Natur Gesetze bestehen, dann muss die auch jemand gemacht haben. In dem Fall wäre es dann Gott. Das Problem ist, dass Gesetze in der Natur nicht unbedingt bedeuten, dass es Dinge sind, die wir auch missachten können, wie zum Beispiel Verkehrsregeln, da bin ich auch ein Sünder dabei, sondern dass Gesetze im physikalischen Sinne eigentlich viel mehr ausnahmslose Regelmäßigkeiten sind. Und die kann man auch nicht außer Kraft setzen oder verletzen. Und deswegen will ich, wenn ich sicher auf diese Analogie greife, dass wenn wir kennen Gesetze, die sind menschengemacht, Menschen geschaffen. Das heißt, Naturgesetze in der Natur müssen auch von jemandem geschaffen sein oder von irgendeiner Entität. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Der zweite Einwand, den ich hier habe, ich habe es noch jede Menge mehr, das will ich zeigen, da würde ich einfach mal auch kein Rasiermesser ansetzen. Falls ihr das nicht kennt, das erkläre ich auch kurz. Das bedeutet einfach, wenn wir zwei konkurrierende Erklärungen oder Hypothesen haben zu einem, zu einer Frage, dann sollten wir diejenigen bevorzugen, die weniger Annahmen trifft. Wir müssen dann natürlich darüber streiten, ob diese Erklärungsansätze wirklich gleichwertig sind, aber ich versuche es jetzt mal gegenüberzustellen. Also, ich würde fragen, ist es wirklich unplausibel zu glauben, dass diese Naturgesetze nicht einfach aus sich selbst heraus entstehen können? Vielleicht sind ja diese Naturgesetze von sich aus schon notwendig. Also wir müssen uns ja nur, in Anführungsstrichen, das wäre auch nicht, aber nur vorstellen, dass es so ist, dass diese Naturgesetze einfach schon vor dem Universum, vor dem Urknall vielleicht da waren, dass ein Universum nur so entstehen konnte. Und dann alles, was danach folgt, Leben, Partys, solche Abende wie hier. Und wenn wir aber dazu sagen, okay, wir haben etwas, das schon immer existiert hat, wie die Naturgesetze, aber das heißt Gott und dieses Wesen hat auch noch ganz viele Eigenschaften. Es ist allmütig, allmächtig, es hat seinen Sohn als sich selbst auf die Erde geschickt, um uns von den Sünden zu erlösen. Ich sehe ja viel, viel mehr Annahmen als bei der ersten Hypothese. Warum lässt sich nicht leicht natürlich erklären? Also unser physikalisches Verständnis bricht bei mir Pläne einfach ab. Wir wissen nicht, was davor war und wie es gelesen sein könnte. Aber mir fällt es sehr schwer, aber leicht mir vorzustellen, dass die Naturgesetze aus sich selber erschaffen sein können. Und bei Gott müsste ich einfach mehr Annahmen treffen. Zum zweiten Argument, die Existenz von Leben, das ist aus meiner Sicht auch irgendwo verwandt. Denn ja, es geht beides mal ungefähr um die Natur. Und ich habe, worüber ich hier geschaut bin, ist sozusagen eine Art Schwarz-Weiß-Fehlschuss. Also das ist vielleicht auch kurz, dass, wenn jemand meinen Kanal schaut, dann weiß er, dass ich gerne mit solchen Dingen argumentiere, auch bei der Rhetorik. Also wir haben scheinbar nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Leben, oder wir können es auch aufs Universum nutzen, dann bleiben wir beim Leben. Das ist alles aus Zufall passiert, irgendwie. Oder ein intelligenter Designer, also Gott hat es erschaffen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das zutrifft. Denn es könnte ja auch eine dritte Möglichkeit geben. Genau gleich, wie ich gerade eben erklärt habe, vielleicht kann es auch noch eine dritte Möglichkeit geben, dass das Universum sich auf sich selbst erschafft. Stephen Hawking zum Beispiel hat in seinem, nicht in Brief History of Time, das ihr vielleicht alle gelesen habt, 88, das wird ihm auch noch in den Mund gelegt, dass er dort Gott sozusagen ja, zugestanden hat, dass er das Universum erschaffen hat. Das ist umstritten, mag vielleicht auch so sein. 20 Jahre später hat er gesagt, und das ist so weit aus dem Fenster gelegt zu sagen, aus seiner Sicht muss aus der Gravitation ein Universum entstehen. Also diese Theorien kommen gänzlich ohne einen Schöpfer aus. Und das gleiche können wir auch auf das Leben anwenden, aus meiner Sicht. Und der zweite Einwand, das ist auch wieder verwandt und lässt sich auch irgendwo auf das erste Argument von Alexander aus meiner Sicht ansetzen. Ja, für mich klingt es ein bisschen wie ein God of the Gaps-Argument, also ein Gott der Lücke. Das heißt, wir haben bisher naturwissenschaftlich nicht erklärt, wie das Universum oder Leben entstanden ist. Es ist nur einmal passiert, es ist schwer zu untersuchen, es ist auch nie wieder passiert. Aber heißt es möglich, dass es nicht in der Theorie vielleicht mal erklärbar ist, durch die Wissenschaft, durch Empirie? Also es gab in der Menschheitsgeschichte schon viele Punkte, wo ja, die Menschheit an dem Punkt war, wo sie gesagt hat, so, jetzt haben wir nichts mehr zu erfahren. Blitze, das hat Zeus gemacht, das wissen wir, da brauchen wir nicht mehr drüber nachdenken. Oder wir haben auch irgendwann gedacht, weil es ja auch intuitiv attraktiv ist und auch so aussieht, als würde sich die Sonne um uns drehen. Irgendwann haben wir herausgefunden, das ist nicht so. Wer sagt uns jetzt, dass wir an dem Punkt sind, wo wirklich diese neuen Erkenntnisse irgendwann vielleicht nicht mehr kommen können? Und das meint das Gott der Lücke-Argument. Durch die Wissenschaft werden die unerklärten Phänomene immer weniger und immer kleiner. Und in dieser Lücke sagen wir, okay, hier geht es nicht mehr weiter, weil zum Beispiel bei der Frage des Lebens, so wie ist Leben entstanden, das muss Gott gewesen sein. Da kann es einfach keine natürliche Erklärung geben. Da weisen uns alle Erkenntnisse darauf hin, wir glauben, hier geht es nicht mehr weiter. Aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich zugestehen können. Dann sind wir bei dem dritten Argument der Auferstehung Jesu. Da muss ich sagen, da habe ich erstmal geschluckt, als Alexander reingeschrieben hat, dass er das behandeln möchte, weil ich habe mich da erstmal wirklich mit dem Thema beschäftigt. Für mich, eben, da ich nicht voraussetze, dass es Wunder geben kann, der ein bisschen angeht, war das Thema für mich immer super uninteressant. Ich habe das höchstens historisch betrachten können. Und ich bin auch jetzt, kann ich nur quasi als Geisteswissenschaftler, so als halber Hobbyhistoriker hier stehen und meine Gedanken geben. Das Problem ist, eben, wenn dieses Event wirklich stattgefunden hätte, das wäre ein starkes Argument dafür, dass ja, Jesus lieber nicht nur Mensch war, vielleicht der Sohn Gottes. Ein Lithium-Ionen mag trivial wirken, aber der historische Abstand, der zeitliche Abstand, der ist riesengroß. Das heißt, wir müssen da schon relativ skeptisch sein. Also in den Evangelien wird es von der Auferstehung berichtet. Und vor allem, wir sehen auch gerade in der Entwicklung, Lukas und Matthäus haben von Markus auch viele Dinge übernommen. Also, und Johannes kam sogar noch am spätesten, das waren schon ungefähr 100 Jahre, die man darüber geschrieben hat. Und jeder von uns hat schon mal Stelle Post gespielt. Damals gab es nicht viele Schriftzeugnisse. Es wurde nicht viel niedergeschrieben. Es war ganz viel mündliche Überlieferung. Und 100 Jahre sind davon auch schon verdammt viel, was sich vielleicht in dieser Tradition verändern kann. Deswegen, ich will nur damit sagen, zeitlicher Abstand sagt, wir haben unsere Quellen, sind sehr stark hinterfragt. Vor allem, wenn Sie behaupten, dass etwas in dem Ausmaß von Jesus Auferstehung passiert ist. Und dann ist die Frage, sind diese Quellen auch glaubwürdig? Können wir ihnen trauen als historische Dokumente? In vielen Punkten ja, also es wurde kollaboriert, sozusagen, dass viele Dinge, die gesagt werden, zutreffen. Es gibt auch sozusagen Fehler in den Evangelien, also auch Dinge, die faktisch nicht miteinander in Einklang zu bringen sind. Ich habe dazu auch ein Beispiel, da kommen wir vielleicht später dazu kommen, aber nehmt nicht mein Wort, sondern das von Bart Ehrman. Er ist so der bekannteste Neue Testamentsforscher der Welt. Ist auch immer wieder in einem Podcast zugegen. Und der letzte Punkt, den ich machen möchte, weil ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit gerade, steht noch nicht hier und sitzt hier im Nacken. Deswegen würde ich da auch noch eingehen, was ich sehr interessant finde. Es gibt auch tatsächlich, dann sehe ich auch hauptsächlich auf Bart Ehrman, aber er ist stellvertretend für die aktuelle Forschung über das Neue Testament. Also das könnt ihr alle gerne nachschauen. Der Konsens aktuell scheint eher zu sein, dass Jesus nie selber behauptet hat, der Sohn Gottes zu sein. Dass in diese Zitate nachträglich in der Überlieferung und dann in der Schrift sozusagen mundgelegt wurden. Das heißt, auch C.S. Lewis, von dem haben wir auch schon gehört, er hat immer dieses Dilemma formuliert. Also entweder hat Jesus die Wahrheit gesagt, zweitens, er war verrückt, oder drittens, er hat gelogen. Und wenn er nicht lügt und nicht verrückt ist, dann kann ihm nur übrig bleiben, dass er der Sohn Gottes ist. Aber dieses Dilemma greift er nicht, wenn Jesus vielleicht nie selber gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist. Also, wie gesagt, nicht mein Wort, sondern das von Bart Ehrman. Es ist in der historischen Forschung umstritten, ob diese Zitate nicht nachträglich beigefügt wurden. Und das finde ich schon auch relevant. Und ja, an dem Punkt würde ich sogar auf meine Restzeit verzichten, weil ich brenne für den nächsten Austausch.
Genau, vielen Dank. Genau, ihr brennt bestimmt beide auf Austausch und ich habe gedacht, vielleicht ist eine gute Chance, also 3 bis 5 Minuten Pause zu machen. Aber wir stehen am besten nicht auf, sonst zieht sich das zu lange. Aber ihr könnt ein bisschen mit euren Nachbarn reden. Hier nochmal die Erinnerung an euch, vielleicht eine Frage zu stellen. Hier, wir finden die dann am Ende raus. Und genau. Okay, gut. Also ich denke, es ist ein gutes Zeichen, dass noch nicht alle dramatisch ausgestimmt sind, dass keine Tränen fließen, weil irgendjemand sein Weltbild komplett verloren hat. Und genau, wir haben einige offene Fragen und ich gebe das Mikro direkt rüber. Und genau, das erste Wort ist sicher bei dir, dann kannst du direkt weitermachen, wenn du quasi aufgehört hast.
Okay, cool. Wir sind alle noch da, hauptsächlich. Also wir haben euch noch nicht verschreckt. Okay, du hast vorhin gesagt, Alexander, dass es rückwirkend vielleicht so erscheinen mag, als wäre alles determiniert, aber dass deine eigene Erfahrung dir irgendwie zeigt oder es fühlt sich so stark an, dass du eine Wahl hast. Ich würde dagegen halten, dass es wirklich eine sehr, sehr starke Illusion ist, aber eine Illusion bleibt. Also ich hatte die selber auch und das Problem ist auch, also es macht mir das Leben schwer. Ich würde diese Überzeugung leider nicht, also viel lieber nicht halten, weil es fällt einem sehr, sehr schwer, dann überhaupt sich selber zu loben oder sich selber Vorwürfe zu machen, weil eigentlich ist ja so was egal. Es gilt auch für fremde Leute. Das ist eigentlich auch ein bisschen befreit, weil man sowas wie Schuld und solche Fragen überhaupt nicht mehr hat. Ich würde das lieber nicht tragen. Wenn du zugestehen würdest, dass es den Determinismus gibt, also dass es den freien Willen der Bibel nicht gäbe, oder du gestehst zumindest zu, dass es den in diesem Umfang vom freien Willen, zumindest an dem Punkt, wo wir uns nicht entscheiden können, was wir glauben. Also wenn du sagst, nee, ich kann den freien Willen nicht abstoßen, ich glaube dazu sehr dran, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, würdest du zugestehen, dass wir uns nicht aussuchen können, welches Argument uns überzeugt und wie gehen wir dann da um? Wird dich das irgendwie beschäftigen, stressen?
Also tatsächlich würde ich sagen, wenn du recht hättest und alles, was ich so an Freiheit erlebe, eine Illusion ist, dann würde ich sagen, wenn ich will, dass du deine Meinung änderst, dann würde ich mit dir zum Neurochirurgen gehen und würde gucken, dass der deine Neuronen ein bisschen umholt. Also eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht, natürlich. Also wie sollen wir sonst uns ändern? Wie soll ein Argument, ich meine, die Frage, wann ein Argument überzeugt oder nicht, ist natürlich immer schwierig. Ne? Man hat in der Mathematik manchmal Ja-Nein-Entscheidungen oder gut-schlecht oder so, aber wir fassen natürlich alle Argumente immer aufgrund unserer jetzigen Prädisposition schon auf. Also es gibt ja dieses berühmte Beispiel von dem Wechselbild mit der alten und der jungen Frau. Und da hat man ja zwei Gruppen von Studenten. Die einen haben die alte Frau angeschaut, die andere die junge Frau. Die junge Frau schaut auf die Seite, die alte Frau schaut eher so nach vorne. Und dann sollen die sich miteinander über ein Bild unterhalten, in dem beide Frauen gleichzeitig vorhanden sind. Und es führt zu jeder Menge Missverständnisse, weil man natürlich erstmal gar nicht versteht, was für einen Bezugsrahmen der andere hat. Deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, dass man sich mal bewusst macht, was für einen Bezugsrahmen habe ich. Also wie beantworte ich die grundlegenden Weltanschauungsfragen? Also was ist das wirklich Wirkliche? Was glaube ich da? Und warum glaube ich das? Dann, was ist der Mensch? Welche Rolle hat er? Was soll ich tun? Was können wir wissen? Was ist das Problem dieser Welt? Was ist die Lösung für diese Welt? Lauslige Weltanschauungsfragen, die Freiheit der persönlichen Bestimmung, wie geht es weiter? Genau, und gleichzeitig muss ich aber auch noch mal eins sagen, ich habe noch nicht verstanden, warum du wirklich glaubst, dass es eine Illusion ist. Weil bei mir ist es so, wenn alle den Eindruck haben, wir können uns bis zu einem gewissen Grad frei entscheiden. Ich sage gar nicht, dass wir uns komplett frei entscheiden können und auch nicht zu jeder Zeit. Man legt sich manchmal fest und dann ist die Freiheit auch irgendwann festgenagelt und man kann nicht mehr anders. Mhm. Das würde ich zugeben. Aber ich glaube, dass man durchaus generell die Möglichkeit hat, frei zu entscheiden. Und wenn der Eindruck aber auch bei dir sogar besteht, wie du gerade gesagt hast, dann was ist dann dein Beweis, dass diese Empfindung, dieses Erleben nur eine Illusion ist? Das habe ich noch nicht verstanden. Du hast gesagt, es gibt keine Alternative oder so ähnlich. Warum? Also ich habe schon den Eindruck, dass ich Alternativen habe. Ich bin auch Schachspieler. Und als Schachspieler hat man immer die Möglichkeit, eine ganze Reihe von verschiedenen Zügen zu machen. Deswegen meinst du es ja, wenn das prädestiniert wäre, die Partie, klar, wenn ich die Partie nachspiele, dann wird sie prädestiniert. Ich konnte nicht anders ziehen. Aber das ist halt die Rückschau. Und da würde mich interessieren, was du dazu sagen würdest, was dein Beweis dafür wäre. Oder ein starkes Argument, dass es nur eine Illusion ist, der starke Eindruck. Den Beweis, das sehe ich dann bei dir eigentlich, weil du sagst, es ist eine Illusion.
Ja, witzigerweise bin ich auch Schachspieler und ich habe auch eine Schachtheorie mitgebracht. Die würde ich nachher an der Stelle vielleicht noch bringen, weil das passt ja noch viel besser. Und du hast recht, du hast auch das Lippert-Experiment angesprochen. Das hat auch mich damals so ein bisschen auf den Weg gebracht, darüber nachzudenken. Es ist aber auch ein Schritt in der Deutung, das ist schon richtig gesagt. Also das heißt, meine Überzeugung davon, die ist überhaupt nicht empirisch. Also ich meine nicht, dass es wissenschaftlich belegt ist, dass der Determinismus richtig ist. Sondern es ist eher eine philosophische Annahme. Und deswegen, wir versuchen jetzt mal ein Denkexperiment und mal gucken, ob wir an einen Punkt kommen. Isst du gerne Eiscreme?
Kommt drauf an, welche Sorte, aber ich sage jetzt mal ja.
Okay. Würdest du lieber Schokolade oder Vanille essen?
Es ist tatsächlich tagesformabhängig und welche Soße es dazu gibt. Also wenn es jetzt Schokosoße gibt, nehme ich lieber Vanille. Wenn es jetzt eine Nusssoße oder sowas, dann würde ich eher Schoko nehmen. Aber ja, dann sagen wir Schokolade.
Sagen wir Schokolade.
Mit Nusssoße.
Okay, und was ist objektiv besser? Schokolade oder Vanille?
Also ich frage mich, ob Geschmacksfragen objektiv sind. Also ich kann natürlich objektive Fragen in der Naturwissenschaft stellen oder in der Mathematik, aber Geschmacksfragen sind mir schwer. Also im Zweifelsfall Bayern München oder so. Oder?
Aber sagen wir, okay, zum Zeitpunkt am Tag X ist die Tagesform so, dass du lieber Schokolade essen willst. Und war diese Entscheidung frei? Mein Argument würde nämlich so gehen, ich habe gesagt, alles lässt sich darauf zurückführen, was ich will. In dem Moment sagt irgendwas in mir, ich will heute Schokolade. Ich habe heute da irgendwie mehr Lust drauf. Und wenn wir das weiterdenken, warum habe ich heute darauf Lust? Weil es mir besser schmeckt. Mhm. Warum schmeckt es mir besser? Und diese Kette können wir für immer, das ist jetzt ein sehr triviales Beispiel, bei Eiscreme, um den Punkt zu machen, können immer weiter zurückgehen. Das ist irgendwie deine Disposition. Vielleicht hattest du mal als Kind eine schlechte Erfahrung mit Vanille drauf, dass du auch keinen Einfluss hattest. Und dass du in diesem Moment die Wahl triffst für diese Eissorte, das fühlt sich für mich nicht frei an, weil es irgendwelche Atome in deinem Kopf sind, die sagen, ich habe jetzt gerade diese Präferenz. Und wenn ich würde euch als Hausaufgabe an alle mitgeben auf der Heimfahrt, überlegt euch irgendwas, irgendein Beispiel, ob ihr irgendwann mal etwas wollen könnt, was ihr eigentlich nicht wollt. Und häufig kommt das Beispiel so, ja, ich gehe auch ins Fitnessstudio, obwohl ich nicht will. Aber das Ding ist, ich will aber lieber im Sommer gut aussehen, als halt jetzt irgendwie auf dem Sofa liegen. Und deswegen ist am Ende immer das, was ich am meisten will, ist der Grund, warum ich irgendetwas tue. Und der Punkt ist dann, ja, woher kommt das, was ich will? Da bin ich dann wieder bei Schopenhauer. Ich kann nicht wollen, was ich will. Ich kann nicht wollen, dass ich jetzt plötzlich Trump cool finde oder so. Ich kann es mir lange einreden. Ich kann mir nicht einreden, dass mir Schokolade besser schmeckt als Vanille.
Da möchte ich noch mal kurz mit Daniel Kahnemann darauf antworten. Der hat ja den Nobelpreis für seine Entscheidungstheorie bekommen. Und zwar dachte er, wir haben zwei Entscheidungssysteme. Wir haben ein intuitives, kurzfristiges. Das kann man super manipulieren. Also sprich, ich habe den Impuls, Schokoeis, lecker. Also mein Gefühl bestimmt meinen Willen und zack, habe ich das Schokoeis schon verschlungen und bin wieder ein Pfund dicker. Schwerer, nicht dicker. genau. Aber er sagt, wir haben nicht nur dieses Intuitive, das leicht manipulierbar ist, auch im Supermarkt übrigens, ganz genial gemacht, habe ich auch in der Sektorin dazu. Zweites System ist das langsame analytische System. Und dieses langsame analytische System, das kann tatsächlich sagen, Moment mal, brauche ich wirklich Schokoeis? Es gibt jetzt hier im Regal tatsächlich nur Schokoeis, das nicht Fairtrade ist offensichtlich, auch nicht Bio. Hier gibt es aber ein ganz leckeres Vanilleeis, das ist Fairtrade und Bio. Dann nehme ich jetzt lieber das, obwohl ich eigentlich vom Gefühl her mehr Lust hätte auf das Schokoeis. Und da würde ich sagen, wir können tatsächlich unseren Willen von unserem Gefühl trennen. Es ist nicht immer so, dass unser Gefühl unser Wille ist, sondern wir können unserem Willen auch sagen, nee, ich will was anderes als mein Gefühl. Zum Beispiel auch beim Fitnessstudio. Eigentlich sagt mein Gefühl, nee, komm, Fernsehabend und Chips, viel schöner, aber Fitnessstudio, ich will ja Muskelaufbau. Also ich glaube schon, es gibt unterschiedliche Alternativen und die Frage ist aber, ob wir ja oder nein zu unserer Prädisposition sagen, sei sie genetisch, sei sie umweltbedingt oder sei sie durch Werte, die wir haben, bedingt. Wir können immer in Einklang mit unseren Werten handeln oder auch entgegen unserer Werte. Würde ich sagen.
Also ich würde da dabei zustimmen, diese Unterscheidung offensichtlich wurde den Nobelpreis vergeben für Herrn Kahnemann, deswegen würde ich da nicht dagegen argumentieren. Und das ist definitiv so, dass wir da trennen können, aber auch bei diesem analytischen System würde ich behaupten, okay, du hast das Beispiel gemacht, das eine ist Fair Trade, ich mag das andere mehr, aber ich will eigentlich lieber was Gutes tun für die Umwelt. Deswegen will ich jetzt dann doch das nehmen, was mir geschmacklich nicht so zusagt, weil mir ist jetzt in dem Moment Geschmack weniger wichtig als das andere Ziel. Und dann würde ich wieder fragen, ja, aber warum ist dir das nicht wichtig? Und dann wirst du sagen, weil mir die Natur und Umwelt wichtig ist. Warum ist dir die Natur und Umwelt wichtig? Vielleicht, weil es dir deine Eltern beigebracht hat, weil du Zeit hast. Und wir können diese ganzen Dinge immer zurückdenken und am Ende sind wir an irgendeinem Punkt auf der atomaren Ebene oder molekularen Ebene oder wo auch immer, vielleicht auch bei Gott, dass er mein Gehirn so geschaffen hat, dass da irgendwas schon in Bewegung ist, worauf ich keinen Einfluss habe. Und da können wir natürlich tagelang, beziehungsweise Philosophie hat dieses Problem nicht gelöst. Aber deswegen ist für mich ist die Intuition da, ich mache das alles so, wie ich möchte. Aber warum möchte ich das? Darauf habe ich keinen Zugriff und keinen Einfluss. Und deswegen tue ich mir sehr schwer mit diesem, vor allem mit der Vorstellung, dass komplett übertragen will.
Also ich würde einfach nochmal zwischen Ursachen und Gründen unterscheiden wollen, auf jeden Fall. Es gibt Ursachen für mein Handeln, es sind auch Reflexe. Es gibt Dinge, die kann ich nicht anders tun. Ja, wenn mir jemand aufs Knie schlägt, dann habe ich eben den Reflex. Aber es gibt andere Dinge, da kann ich tatsächlich sagen, und Gründe abwägen. Und diese Gründe kann ich so oder so abwägen, je nachdem auch nach Tagesform. Ich kann Tagesform abhängig sein. Es kann aber auch so sein, dass mir manche Gründe im Laufe meines Lebens wichtiger werden als andere Dinge und so. Aber vielleicht habe ich jetzt den Impuls, ich muss so machen, das Thema mal zu wechseln, weil wir haben ja dann über 20 Minuten, ne? Genau, dann schauen wir auch noch was anderes an. Hast du noch ein Thema, wo du gerne drüber reden würdest?
Ich würde noch ein Thema gerne ansprechen, und das war auf das Leid bezogen. Ja, da waren viele Antworten, da konnte ich mitgehen. Das Problem ist nur, dass, also für mich hat es so geklungen, dass du gesagt hast, die Alternative wäre schlimm, wenn wir keine Hoffnung hätten. Das Christentum gibt uns Hoffnung in dieser ganzen, ja, schlimmen Welt auch. Du hast ja eingestanden, dass es das viel Leid gibt. Da gibt es zwei Punkte, über die ich gestolpert bin. Und das erste war, für mein Weltbild, das naturalistisch ist, ist Leid zu erwarten. In der christlichen Welt auch. Aber es wird dann problematisch, wenn es auch nur 1% mehr Leid als nötig ist. Da muss man sich die Frage stellen, wieso hat Gott exakt dieses Leid zusätzlich noch zugelassen? Wir können vielleicht auch einen, dass es ein bisschen Leid gibt, aber dann habe ich auch relativ krasse Beispiele gegeben. Sind die wirklich notwendig? Weil wenn wir an irgendeinen Punkt kommen und sagen, das ist zu viel, dann hat das christliche Weltbild ein Problem. Ich nicht. Ich sage, so ist einfach dieser Lua-Lua-Rum, der ist halt einfach irgendwann mal auf die Welt gekommen. Und der zweite Punkt, worüber ich reden würde, ist, dass du gesagt hast, ja, wenn wir diese Hoffnung nicht haben, das wäre ja richtig schlecht. Und dann habe ich gedacht, ja, deswegen fällt mir auch manchmal so solche Gedanken so schwer. Denn viele Sachen, die nerven mich auch richtig. Aber Sind wir uns einig, dass es keine Aussagekraft darüber hat, ob es auch wahr ist, dass es uns Hoffnung gibt, dass es gut ist, dass es schlimm wäre, wenn es nicht so ist, ist aber eine andere Aussage, als dass es auch dafür spricht, dass es wahr ist. Würdest du da zustimmen?
Also ich würde insofern zustimmen, als natürlich ein Wunsch keine Aussage darüber ist, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Aber das Spannende ist, dass viele Sehnsüchte, die wir in uns tragen, und auch die Sehnsucht nach Erlösung von dem Leid, natürlich auch ein Hinweis für unsere Bestimmung sein können. Also ja, wir sehnen uns nach Liebe und immer wieder klickt's mal hier und da und Leute kommen zusammen und lieben sich. Wo ich sagen würde, wir sehnen uns nach Dingen manchmal jahrelang, manchmal vergeblich, aber oft finden wir Erfüllung. Und da würde ich sagen, diese Sehnsucht nach einem leidlosen Leben, die könnte auch darauf hindeuten, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Also im Stil von James Bond, diese Welt ist nicht genug. Und deswegen leiden wir, glaube ich, auch. Selbst in einer Welt, in der alles glatt läuft. Also wenn man sich anschaut, wie viele Popstars sich schon umgebracht haben, weil ihnen das Leben zu langweilig war, weil ihnen Geld und Ruhm nicht gereicht haben. Die haben alles erreicht, was für viele ein Ziel ist. Da fehlt irgendwas. Also das wäre der eine Punkt. Und das andere ist, wie war noch das Argument mit dem Lora-Lora-Wurm? Die Möglichkeit, genau. Also die Frage ist natürlich, wie können wir überhaupt abschätzen, wie viel Leid nötig ist oder nicht. Also wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann handelt es sich letztendlich um eine Folge von Verträgen sozusagen. Also Gott schließt gleich am Anfang der Bibel einen Bund mit den Menschen und überträgt ihm die Herrschaft über die Schöpfung, bebauen und bewahren, beides gehört zusammen und sich untertan machen, aber eben in einer Art und Weise, wie sie Gottes Ebenbild widerspiegelt. Von daher können wir da nicht rausschließen, dass wir alles kaputt machen sollen. Und dann kommt aber der Mensch und lässt sich vom Bösen verführen. Und letztendlich, die Verführung ist natürlich jetzt nicht die Frucht, die auch wahrscheinlich kein Apfel war, sondern die Verführung ist, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein Gott. Das heißt, die Verführung ist, sie merken gar nicht, dass sie eigentlich im Ebenbild Gottes geschaffen sind und Gottes Wesen widerspiegeln, sondern sie wollen jetzt selbst sein wie Gott und trennen sich dadurch von Gott und geben dadurch aber auch alles, was ihnen mitgegeben worden ist, in die Hand eines anderen. Das heißt, es passiert, Gott delegiert jetzt seine Herrschaft an den Menschen und der Mensch gibt diese Herrschaft komplett ans Böse ab. Und dadurch passiert es auch, dass diese Welt jetzt unter einer anderen Herrschaft steht. Und das entdeckt man im Alten Testament, bei Hiob zum Beispiel, dass Satan auf einmal walten kann. Gott setzt zwar noch manche Grenzen, aber Satan kann Hiob ganz schön zusetzen, dass die Frage, wie viel war wirklich nötig, ganz schwierig. Und selbst Jesus Christus wird von Satan in Versuchung geführt und sagt, wenn du mich anbetest, dann gehört all das dir, aber du musst mich anbeten. Wo auch deutlich wird, hier die Herrschaft hat gewechselt. Aber Gott lässt es dabei nicht stehen. Er steht zu seinem Vertrag, weil er treu ist, weil er wahrhaftig ist. Steht er zu seinem Vertrag, zu seinem Bund mit den Menschen. Er bekommt ja alles, aber der Mensch hat ihn abgegeben, deswegen lässt er den Satan. Aber es kommt der neue Mensch, Jesus Christus, der jetzt voll und ganz in Einklang mit Gott lebt und der deswegen den ursprünglichen Bund wieder erfüllt und die Herrschaft wieder bekommt. Geht zu, das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist ein System von Verträgen und es macht deutlich, es gibt nicht nur einen Wirksamen, sondern es gibt mehrere Handelnde und Akteure. Und Gott sagt letztendlich, ich will, dass alle Menschen zu mir kommen, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist das Ziel. Aber wir leben in einer Welt, in der ganz viel schief läuft. Und das kostet tatsächlich Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Garten Gethsemane, Jesus betet dreimal. Gott, wenn es dir möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ich glaube, wenn es möglich gewesen wäre, dass der Kelch an Jesus vorüberginge, dann hätte Gott das gemacht. Warum soll er seinen eigenen Sohn, seinen menschgewordenen Sohn, umbringen lassen am Kreuz sozusagen? Er hätte Engelslegionen schicken können. Aber es gab keine andere Möglichkeit. Also, es gibt göttliche Notwendigkeiten, göttliches Muss, spricht man auch in der Bibel davon. Und das in dem Fall eben, dass Jesus Christus unseren Tod, die Folge der Sünde, unseres kaputten Herzens letztendlich, auf sich nehmen musste, damit wir frei sind, damit wir gerettet werden können und zu Gott kommen. Ja, okay,
ich sehe. Kurz, nee, gar keinen Stress. Also, ein bisschen. Nee, ich dachte, ich gebe euch beiden noch so die Chance, so ein Thema oder so zwei kurze vielleicht so anzuschneiden, falls ihr noch was brennend habt. Und dann kommen wir danach auch schon zu.
Habt ihr noch rein?
Genau, wir haben auf jeden Fall.
Okay, das ist gut.
Genau. Ja, also wir können auch was schaffen, so 5 bis 6.
Ja, also mir ist natürlich auch die Auferstehung tatsächlich nochmal ganz wichtig. Und zwar, du hast jetzt vor allem Argumente gebracht, die im Grunde den Bibeltext hinterfragen. Da kann man jetzt natürlich auch ganz lange diskutieren. Also ich würde sagen, der Abstand sind keineswegs 100 Jahre, sondern das Johannesevangelium wird meistens auf 90 nach Christus datiert, Markus wird meistens auf 60 nach Christus datiert, ungefähr. Korintherbrief, der auch schon alle wesentlichen Elemente enthält, das Bekenntnis wird auf 55 nach Christus datiert. Und wenn Jesus 33 nach Christus gestorben ist, dann sind wir so bei weniger als 30 Jahren über Abstand vor den ersten schriftlichen Zeugen. Und wir wissen ja gar nicht, ob nicht vorher schon eventuell Manuskripte da waren. Von daher glaube ich, die Spanne ist deutlich kleiner als 100 Jahre. Und vor allem reden gerade die Briefe davon, dass es noch Zeugen gibt. Also gerade im Korintherbrief spricht Paulus davon, dass diese Leute sogar noch leben. Also
dann, den Punkt gebe ich gerne zu. Ich habe mich da unpräzise ausgedrückt, dass eben Johannes ungefähr 100, vielleicht danach datiert ist, vielleicht auch 90. Mir würden auch 30 Jahre ausreichen, um das stille Postbeispiel noch als mögliches Kriterium stehen zu lassen. Aber es ist tatsächlich, es sind keine 100 Jahre. Nee, das war auf jeden Fall falsch formuliert.
Und dann würde ich Ihnen sagen, das Spannende ist, dass wir vier verschiedene Evangelisten haben, die sich zwar wahrscheinlich auch persönlich gekannt haben, aber die sich offenbar nicht gut genug abgesprochen haben, dass alles genau identisch ist sozusagen. Ja, wir haben kleinere Unterschiede in den Darstellungen, zum Beispiel bei der Auferstehung, da heißt es dann eben, da sind mal zwei Engel, mal ein Engel und mal dann gar keine Engel erwähnt bei einem Evangelium. Also wo dann einfach auch die Frage ist, wofür spricht es? Spricht es dafür, dass das alles falsch ist, was sie sagen, oder spricht es vielmehr dafür, dass diese Quellen verschieden genug sind, um wirklich gute Zeugnisse, glaubwürdige Zeugnisse vor Gericht sind, die haben nämlich nicht untereinander abgesprochen, sondern sind unabhängig. Aber sie bezeugen die gleiche Botschaft, denn alle sagen, das Grab war leer, der Leichnam Jesu war verschwunden. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt, aber die Auferstehung wirklich glaubwürdig ist. Keiner konnte den Leichnam auftreiben. Und dann eben zweitens, diese Botschaft hat ihr Leben verändert. Und ich würde jetzt sagen, wenn die Apostel sich irgendwann im Jahr 78 nach Christus zusammengesetzt hätten und dann gesagt hätten, sagt jetzt, schreib mal hier mal was und revolutioniere mal die Gesellschaft, und dann kommen die da vor den Kaiser Domitian oder so ähnlich und müssen ihr Leben dafür hingeben, würden die wirklich dann sagen, für diese Wahrheit gebe ich mein Leben. Also ich würde es nicht machen, wenn ich wüsste, dass ich mir die Lüge selber ausgedacht habe. Also das muss dann schon eine ganz besondere Spezies Mensch gewesen sein, die das macht. Also wie erklärst du dir das, dass im Grunde von allen 12 Aposteln, teilweise innerbiblisch, teilweise durch die frühe Überlieferung, klar ist, dass die in den Märtyrertod gestorben sind. Also Johannes, der ist verbannt worden und ist relativ alt geworden, aber auch im Exil. Wie erklärst du dir das, dass die einfach nicht locker gelassen haben, dass die so penetrant bei diesem Glauben geblieben sind, obwohl sie wussten, dass es eine Lüge ist? Das wäre für mich eine große Frage.
Da sind wir dann an dem Punkt, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand gelogen hat. Also ich würde auf jeden Fall, aber wir müssen eigentlich ganz am Beginn anfangen. Also ich bin sehr überzeugt davon, dass eine Person namens Jesus existiert hat, dass sie auch erstmal Kult und dann später eine Religion losgetreten hat. Und ich bin mir auch sicher, dass zumindest die Leute, die etwas niedergeschrieben haben und das auch deutlich so formuliert haben, davon ausgegangen sind, dass es wirklich um den Sohn Gottes geht. Und wie ich es mir erklären würde, wäre sowas wie, ja, es sind schon ein paar Jahre dazwischen, es waren die ersten christlichen Gemeinden, da haben sich das erzählt, es waren wenig Zeitzeugen dann noch da. Auch man kann darüber streiten, über die Schrift, also Mark Irwin sagt, dass der einzige wirkliche Zeitzeuge war Paulus, der ihn wirklich gesehen hat. Man könnte dann zum Beispiel sowas heranführen, dass Petrus zum Beispiel bei seiner Erfahrung, dass er Schuldgefühl hat, weil er davor Christus sozusagen verraten hat oder zumindest gezweifelt hat, und dass die meisten Halluzinationen, also vielen Leuten, die Angehörige verlieren, erscheinen oft dann die Angehörigen irgendwie in einer Vision, in einer Halluzination vielleicht. Oftmals, da gibt es wohl Studien darüber, dass es korreliert mit Schuldgefühlen. Also wenn man sich kurz vor dem Tod vielleicht nur noch Streit hatte oder sowas. Also sowas ließe sich theoretisch erklären. Es ist natürlich, ich gebe auf jeden Fall zu, wenn diese Schriftzeugnisse korrekt sind und daran habe ich gewisse Zweifel, dass es so lange her ist, dass es auch Widersprüche gibt und so weiter, dass da schon irgendwas sehr Spezielles passiert ist mindestens, dass eben diese Überzeugung bei diesen Menschen aber auch noch 20, 30 Jahre später oder auch kurz danach. Es ist für mich persönlich aber einfach nicht genug, um zu sagen, jawohl, in diesem einen Moment wurden alle Naturgesetze aus der Angel gehoben, es ist passiert, es wirkt nicht für mich als die wahrscheinlichste Erklärung dafür, was passiert ist. Ist eine, ich würde das alles erfüllen, was ich dann erwähnen wollte, das fand ich, da bin ich schon ein paar Mal drüber gestolpert, eben, dass die Frauen die ersten Zeugen waren, die das hier gerade gefunden haben, aber die sind dann auch als erstes zu den Männern gegangen und haben es denen erzählt, damit das Zeugnis eine gewisse Wertigkeit hat. Also,
Nee, das war halt der Punkt, wo sie wussten, wo sie hinlaufen können. Ne? Wo sie so sind. Aber da waren ja alle versammelt und eingesperrt, die nicht mehr so Angst hatten. Also ich glaube nicht, dass da eine Kalküle dahinter stand, bloß dass es zu den Männern geht, damit das irgendjemand glaubt. Also,
ja, ich dachte,
die haben ihm ja auch nicht geglaubt, übrigens.
Ich dachte, ich hätte da frühen Sexismus entdeckt.
Nein, Jesus hat ihn sogar aufgehoben. Er hat erst die Frauen für den Zeugen erhoben, sozusagen, die es den Jüngern verkünden konnten. Also das ist ganz revolutionär, weil damals tatsächlich das Zeugnis der Frauen nichts gegolten hat. Das heißt, ich sehe da sogar einen Kippen des Sexismus, der bei den Römern und den Juden teilweise vorhanden war sogar. Also eigentlich spannend.
Ja, okay. Ja, das letzte Thema. Ja, ich habe noch einen Punkt, aber nur bevor alle gelacht haben, bezüglich der Schachthematik, dann würde ich darauf eingehen. Das hatte ich vorbereitet und habe mir überlegt und dachte, jetzt sei ganz clever, mit dem Schachspieler das müssen wir mal austauschen. Wie gut.
Ja. Was willst du von der Eröffnung? Nee.
Das zeige ich dir dann jetzt. Das hatte ich zum Thema Leben, oder das könnte man auch genauso gut bei God of the Gaps einsetzen. Also ich bin immer kritisch bei solchen Themen. Das war wirklich sehr interessant und auch beeindruckend. Für mich sehr beeindruckende Beispiele aus der Biologie auch gezeigt. Ich bin offensichtlich kein Naturwissenschaftler, nein, schon wegen der Kleidung. Das haben wir heute alle gedacht. Und dass ich auch keine Slides habe. Aber für mich reicht auch deutlich weniger, um begeistert zu sein von Dingen und beeindruckt zu sein. Das Problem ist dann, dass ich halt überhaupt nicht beurteilen kann, ob deine Schlussfolgerung ist, auch auf der naturwissenschaftlichen Ebene. Ich will nicht sagen, dass sie nicht korrekt sind, aber ob sie der Weisheit letzter Schluss sind, weil wir da in Bereichen sind, die wahnsinnig kompliziert sind. Also wer ist dann da die Autorität? Und da würde meine Schachmetapher ziehen. Und die wäre folgendermaßen, also wenn ich jetzt mit einem kompletten Anfänger und auch mit einem Laie Schachspiel und eine Stellung analysiere, dann sage ich ihnen, ja, das sind hier die Pläne, hier hast du eine Taktik, da kannst du eine Figur gewinnen und so weiter. Und dann ist er total begeistert und denkt, ich habe richtig Ahnung. Und wenn aber jetzt Magnus Carlsen, also Ex-Weltmeister, neben mir stehen würde, dann würde er mich auslachen, weil ich so viele Fehler und falsche Annahmen getroffen habe. Umgekehrt, wenn er dann gegen einen modernen Schachcomputer spielt, dann wird der ausgelacht. Weil jeder Schachweltmeister in der Vergangenheit, auch der Gegenwart, hat irgendwelche Annahmen getroffen über das Schachspiel, die als unumstößlich, wie gesagt, die gelten für immer. Dann kommt irgendwann Alpha Zero, hat auch uns neue Konzepte gezeigt. Also es gab sicher immer mal wieder Punkte, okay, hier sind wir wirklich am letzten Punkt angekommen und ich will damit jetzt nicht sagen, dass meine Schachfähigkeit auf dem Level ist von deiner Naturwissenschaft. Du kannst sehr gerne in der Metapher auch Magnus Carlsen sein, aber ich würde halt unterstellen, vielleicht ist er noch so ein Schachcomputer, den wir in, erst in 10 Jahren, in 100 Jahren wir fragen können, die uns Antworten auf diese jetzt noch harten Fragen gibt. Also meine Prognose, und dann sind wir, da können wir mal dann einen Induktionsfehler nach Hume vorwerfen. Ja, wir gehen immer davon aus, dass die Sonne am nächsten Tag wieder aufgeht, weil sie bisher immer aufgegangen ist. Es ist aber logisch, überhaupt nicht abzuleiten. Und genauso könnte man auch sagen, ich schmuggle jetzt hier irgendwie die Wissenschaft rein und gestehe ja zu, ja, wir haben bisher alles irgendwie gelöst, das wird dann auch in 100 Jahren dann auch dieses Problem lösen. Und umgekehrt sage ich, da wird es eben noch Gott reinschmuggeln, Gott der Lücke. Das können wir bestimmt nie erklären, deswegen muss es Gott gewesen sein. Das ist dann auch einfach eine Frage der Auslegung, was man wahrscheinlicher findet. Und ja, ich würde da als Betting Man auf das Pferd der Wissenschaft setzen. Aber das ist tatsächlich ein Ding, wo wir beide in gewisser Weise Glauben haben müssen.
Das müssen wir auf jeden Fall. Aber erstmal danke, dass du unsere Veranstaltung komplett torpediert hast und wir jetzt nur die Laienschachspieler hier sind. Das nächste Mal müssen wir mit den Professoren einladen. Genau. Das God of the Gaps Argument, Gott der Lücke, ist tatsächlich was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich glaube, das Argument, das ich gebracht habe, dazu, wo es kein God of the Gaps Argument ist. Weil ich glaube, wenn wir, also God of the Gaps würde immer heißen, wir haben etwas nicht verstanden, deswegen muss es Gott gewesen sein. Und das gleiche Argument gibt es natürlich auch God of the Matter oder God of the Future. Das heißt, du sagst einfach, wir haben etwas nicht verstanden, aber die Wissenschaft wird es schon noch rausfinden. Ja. Lücken im Wissen sind einfach Lücken im Wissen und es gibt Dinge, die wir wissen, auch Mechanismen, die wir wissen und auch Dinge, die wir eben nicht wissen. Und ein Mechanismus schließt keinen Handelnden aus. Ja? Auch wenn das Teewasser auf dem Herd kocht, heißt es nicht, dass ich nicht den Herd angeschaltet habe, also ich der Auslöser des Mechanismus bin. Mechanismus und Handlung gehen einander einher. Das kann so sein und auch eine Wissenslücke kann mit einem Handelnden einhergehen oder ohne das. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Selbst wenn der Mechanismus gefunden wird, heißt es noch lange nicht, dass es nicht ein Schöpfer geben kann.
Das stimmt.
Aber der
umgekehrte Schluss ist eben auch nicht direkt.
Natürlich, aber der Punkt, den ich halt machen möchte, ist, dass das Informationsargument für mich halt eine ganz andere Sache ist, als zum Beispiel so Wahrscheinlichkeitsargumente, wo man, also der Ursprung des Lebens, ob jetzt da Moleküle zusammengekommen sind, die gewisse Zyklen ablaufen und so weiter, da spielen Wahrscheinlichkeiten eine Rolle, aber Information kommt für mich halt eine ganz andere Dimension rein, nämlich eben Syntax und Semantik. Und das ist tatsächlich so, es gibt ja seit etwa 30 Jahren die Wissenschaft der Bioinformatik, vielleicht studiert sogar der eine oder andere das. Und das ist eben so ein Zwischending zwischen Naturwissenschaft, weil man muss verstehen,
auf welchem Papier sozusagen die Information geschrieben worden ist. Und auf der anderen Seite brauche ich aber linguistische und algorithmische Codierfähigkeiten, um das Ganze zu entziffern. Und das heißt, hier arbeite ich auf einmal mit linguistischen Methoden, um ein biologisches System zu beschreiben. Und das ist für mich eben etwas, angenommen, ich würde mit dem Raumschiff von der Erde auf den Mars fliegen und würde dort jetzt auf einmal feststellen, ups, da gibt es ja so eine Maschine, die hat irgendwie da so eine Blaupause und stellt aufgrund dieser Blaupause komische Objekte dar, die auf mich zulaufen und mich irgendwie angucken oder so ähnlich. Dann wäre ich sofort sehr skeptisch und würde sagen, oh, Vorsicht, hier ist eventuell eine Alien-Kolonie oder so, die gefährlich sein könnte, also irgendwas Intelligentes. Umgekehrt, wenn jetzt die Aliens zu uns hier fliegen würden und würden jetzt feststellen, dass alles Leben auf Erdinformationen, auf Informationen basiert, dann wäre die Schlussfolgerung durchaus plausibel zu sagen, Achtung, hier hat irgendjemand irgendwas in Gang gebracht, der sehr intelligent ist, der Informationen erzeugen kann. Weil wir kennen keinen natürlichen Prozess, der Informationen erzeugen kann. Also in der Informatik lernt man immer das Informationsmodell, Sender und Empfänger, oder in der Ingenieurswissenschaft dann eben Sender und dann Maschine, die Funktion erfüllt. Und da würde ich sagen, das lässt immer Rückschlüsse darauf zu, dass hier jemand geplant hat und den Plan umgesetzt hat. Von daher würde ich sagen, das ist ein positives Argument, das von dem ausgeht, was wir eigentlich normalerweise wissen. Und es ist eigentlich ein, wie soll ich sagen, das Lückenbüßer-Argument ist eigentlich zu sagen, naja, wir werden schon noch einen natürlichen Prozess finden, der in der Lage ist, Informationen zu erzeugen. Also Beispiel diese Affen, die blind auf der Schreibmaschine tippen und Shakespeare's Sonett kommt raus, wie es Richard Dawkins verwendet. Aber ich weiß, dazu sind ja Bücher viele zu schreiben. Also John Lennox macht 3 richtig gute Kapitel bei Hat die Wissenschaft wohl begraben. Wenn es noch übrig ist, kann ich dir das nachher gerne schicken.
Ja. Ich würde noch einen letzten Punkt dazu machen, das hat mich doch auf eine Notiz gebracht und dann können wir auch Jan Gabriel weitergeben. Und zwar, über einen Punkt bin ich gestolpert, und das hast du jetzt gerade auch nochmal gesagt. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob wir diese Sphäre miteinander in Verbindung bringen können. Du hast einmal ein Zitat gesagt, ich hoffe, ich zitiere dich richtig, widerspreche mir, wenn es nicht stimmt. Du hast gesagt, die Mathematik wäre auch noch da, wenn die Menschen nicht da wären oder wenn auch kein Universum da wäre. Und da bin ich mir nicht so sicher. Mein Gefühl ist eher, dass Mathematik und Physik das einfach nur die Sprachen sind, die die Realität beschreiben. Und in dem Sinne würden natürlich, wenn keine Menschen da wären und es würden 2 Steine auf dem Boden liegen, dann würden da numerisch oder visuell 2 Steine liegen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob 1 und 1 gleich 2 dann noch gelten würde. Also deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber da bin ich jetzt auch. Wir machen jetzt ganz viele Fässer auf.
Eigentlich ist noch ein total cooles Beispiel, das ich total gerne noch erzählen würde. Ich weiß nicht, ob ich noch darf. Also, und zwar, und das ist halt auch was, ich glaube, dazu muss man Naturwissenschaftler oder Mathematiker sein, um das irgendwie zu erleben und nicht nur erzählen zu bekommen. Also von daher, ja, es ist wahrscheinlich nur einigen elitären Leuten vorbehalten. Keine Ahnung. Nee, also es ist so. Das Verrückte ist eben,
du musst das noch reinlassen.
Dass Physik und Mathematik, also die Naturbeschreibung und die Mathematik, sich gegenseitig in ihrer Entwicklung weiterhelfen. Also zum Beispiel war es eine absolute Revolution, als ein ungarischer Physiker, Paul Dirac, gesagt hat, ich will im Jahr 1929 die Quantentheorie, die Schrödinger und Heisenberg entwickelt hatten, verheiraten mit der speziellen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Denn beide Theorien waren gut bestätigt und man glaubte, die sind richtig, aber man wusste nicht, wie die zusammenpassen. Dann hat er sich hingesetzt, hat nach mathematisch konsistenten Prinzipien die beiden zusammengepackt, hat die sogenannte Dirac-Gleichung entwickelt und die gelöst. Und hat ausgerechnet, dass es nicht nur normale Teilchen gibt, Elektronen, sondern dass es auch Antiteilchen geben muss, die man dann Positronen genannt hat. Darauf ist noch keine gekommen auf diese Idee. Aber aufgrund dieser Rechnung hat man gesagt, Moment, wenn das stimmt, dass die Mathematik uns vorhersagt, es muss Antiteilchen geben, dann können wir doch mal ein Experiment machen. Dann hat man sich ein Experiment überlegt, auch natürlich mit den Gleichungen vorbereitet, ausgerechnet und so weiter. Und tatsächlich 3 Jahre später, 1932, hat man ein Experiment gehabt und hat Positronen nachgewiesen. Inzwischen ist man sogar so weit, dass man eine komplette Teilchensymmetrie nachgewiesen hat. Das heißt, die Mathematik hat uns auf die Idee gebracht, Leute, das Universum ist viel größer, als ihr euch vorstellt. Und das zeigt, es gibt eine mathematische Grundstruktur, die der materiellen Grundstruktur vorausgeht sogar. Und da würde ich eben sagen, die Mathematik wird nicht erfunden, sondern sie wird tatsächlich entdeckt. Und umgekehrt hat man mathematische Regeln und mathematische Konstrukte tatsächlich deswegen erst entdeckt oder entwickelt, je nachdem, also ich bin fürs Entdecken, wie auch mein Mathematikprofessor, der immer gesagt hat, Leute, Mathematik wird entdeckt, sie wird nicht erfunden. Weil man in der Quantenmechanik gemerkt hat, wir können die Newtonschen Gleichungen nicht anwenden, wir müssen irgendwas ganz Neues machen. Dann haben wir eben die Wellenfunktionen und die Matrizenmechanik und so weiter. Ja. Das heißt, es ist enorm spannend, dass die Natur uns anregt, mitzuentdecken, dass die Mathematik komplexer ist, als wir uns das vorstellen, und gleichzeitig die Physik uns anregt, die Mathematik uns anregt, hey, in der Natur gibt es noch Dinge, die ihr noch nicht entdeckt habt, schaut doch mal nach. Bestes Beispiel noch das Higgs-Boson. Also,
das kennt ihr euch dann daheim.
Genau.
Hey, vielen Dank, vor allem für die unterschiedlichen Blickwinkel auf ein ganz ähnliches, wo man wirklich scharf trennen muss, um da die Subtilität zu erfahren. Genau, ich kann da nochmal einen Applaus geben. Euch können ein paar Fragen auf den Herzen, und wir haben ein paar rausgesucht, es werden gar nicht alle sein. Falls ihr eine persönliche Frage habt, ich denke, ihr seid mir auch ein bisschen da sein, dass man euch auch noch anstellen kann. Aber ich hoffe, euch stört es nicht, wenn wir die Fragen nur ein bisschen vielleicht persönlicher machen. Genau, zum Beispiel fangen wir direkt an mit der ersten Frage, was viele interessiert, ist die Frage nach Weltbild bzw. die Worte Ziel und Sinn von Leben. Insbesondere würde mich auch interessieren, genau unter der Prämisse, wenn es ja eben keinen freien Willen gibt, muss den vielleicht durchgehen wie ein Film, ja, ist da Platz für den Sinn, ist da Ziel oder ja, ganz persönlich, wie gestaltet ihr Leben diesbezüglich? Genau, ich gebe euch mal so zwei bis drei Minuten Lebenszeit.
Also wie ich anfangen sozusagen.
Oder ihr wollt.
Also ich glaube ja, dass wir einen freien Willen haben und dass deswegen das Ziel unseres Lebens tatsächlich diese unglaubliche Bewegung sein wird, wenn wir demjenigen, der das ganze Universum geschaffen hat und der auch einen Plan mit diesem Universum hat, der auch mich geschaffen hat und auch den Matthias und auch jeden Einzelnen hier, wenn wir dem in die Augen schauen können und verstehen werden, was da alles war. Ich freue mich zum Beispiel schon besonders drauf, zu erfahren, den Film anzuschauen, wie es bei der Schöpfung wirklich zugegangen ist. Also, und ich glaube tatsächlich, wir leben auf diese Begegnung hin und Gott hat einen genialen Plan mit dieser Welt und es wird am Ende alles gut sein. Und das ist der Sinn des Lebens, dass wir diese Beziehung, auf die wir hinleben, auch jetzt in der Gegenwart schon erleben. Und dazu muss ich natürlich auch gucken, wie hat sich dieser Gott mitgeteilt, und deswegen ist es mir auch wichtig zu beten und auch die Bibel zu lesen und zu gucken, was kann ich über Gott eigentlich lernen? Wie ist Gott und welchen Plan hat er für mein Leben? Genau, also ich glaube,
ja, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, darauf zu antworten. Knapp gesagt, wenn ich keine Zeit hätte, würde ich sagen, es gibt keinen Sinn im Leben. Beziehungsweise das sage ich auch jetzt nur mit mehr Worten. Das Problem ist aber, dass wir unter dieser Prämisse nicht leben können. Wir können von etwas überzeugt sein und quasi nicht danach leben. Das macht es mir ein bisschen schwierig, weil diese kognitive Dissonanz gar nicht so angenehm ist. Und deswegen stelle ich mich auch immer wieder neuen Herausforderungen, irgendwas Neues zu lernen, weil vielleicht überzeugt mich ja nochmal irgendwie ein Argument von etwas anderem und dann würde es sich leichter leben. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen enttäuscht, dass mir einfach diese Offenbarung noch nicht zuteil wurde. Und ja, frage mich deswegen auch, woran es denn liegt, woran hattet ihr Legen? Aber das soll eben gar nicht so nihilistisch und negativ sein. Also man kann, wie gesagt, die eine Überzeugung haben und das ist auch einfach nur ehrlich und sag ich mal, kognitiv konsistent, wenn ich sage, ich sehe es so, aber man muss natürlich auch wie beim freien Willen, ich muss ja auch unter der Prämisse leben, dass ich einen freien Willen habe. Ich muss jetzt mir einreden, dass ich heute entschieden habe, hier zu sein und dass ich das alles auch verdient habe und keine Ahnung, mein Kanal gut gelaufen ist und deswegen ist Simon und die anderen auch nicht aufmerksam wurden. Solche Geschichten, und genau das ist auch mit dem Sinn des Lebens. Also man muss ich diesen persönlich eben wenigstens schaffen. Und ja, mein Sinn, den ich aktuell am meisten sehe, neben meiner jetzt Verlobten seit vor zwei Wochen. Ich muss noch ein paar Emotionspunkte holen, nachdem dieser Microsoft vorher gekommen ist.
War das dein freier Wille, oder?
Aber da habe ich mir eingeredet, dass es auf jeden Fall sie aus freien Stücken ja gesagt hat.
Das ist auch
jedenfalls muss man, ist mein Überziel ist wirklich Suche nach Wahrheit und eben auch irgendwo nach Sinn. Und ich weiß nicht, ob wir das Schlusswort noch wirklich machen, aber darin würde heißen, ja, nur durchs Miteinander sprechen kommen wir weiter, sodass ich, was ich auch immer in meinen Videos sage. Denn es ist viel wichtiger, nicht zu welchem Schluss wir kommen, sondern wie wir dorthin kommen. Und meistens mit guten Gesprächen, guter Lektüre, guten Informationen. Und deswegen würde ich auch jeden motivieren, da weiterzumachen. Denn ja, es wird jetzt vielleicht ein bisschen zu platt, aber der Weg ist irgendwo das Ziel. Und wenn der Weg, für mich sieht das aus, als wäre der Weg alles, was da ist. Aber ich finde ihn cool und trotz des Leids, ich habe auch ein bisschen gejammert. Aber ich finde auch nicht alles so schlecht. Also mir geht es auch gut, dass wir es mal gemacht haben. Nein, ist prima.
Vielen Dank. Genau, dann kommen wir direkt zum nächsten. Da kannst du gerne kurz antworten. Es ist ein persönlicher, es geht auch nochmal an dich. Danach wäre eine Frage quasi für dich. Und zwar wurde gefragt, einerseits hieß es in der Präsentation, wer sucht, der findet. Und genau, was man sich überlegen könnte, ist, ob man quasi Religion, ob man dann vielleicht ja zum Vertrauensvorschuss geben muss oder anders formuliert, ob wirklich, oder ja, persönlich gesagt, ob du mal wirklich versucht hast, so zu suchen, und wenn ja, ob du dann diesen Spruch, wer sucht, der findet, also jetzt ohne jetzt hier so polarisieren zu wollen, sagen, dass, nee, da kann ich leider nicht zustimmen.
Also in der Tat habe ich jetzt noch keinen Bibelkreis besucht oder Gebetskreis besucht, was, wo ich jetzt auch eher... Also zumindest in ein paar Kontakte geknüpft dahingehend. Also wer weiß, ich bin da auch für alles offen. Und natürlich, man könnte ja immer an gewissen Punkten sagen, ja, da hast du es einfach noch nicht richtig gemacht. Und da, sage ich mal, bin ich jetzt noch ganz agnostisch dem gegenüber und auch offen. Wer weiß, was passiert. Ich hatte den Impuls noch nicht, aber das Universum, der Determinismus wird mich da schon hinleiten. Was ich aber sagen würde, wo ich mir natürlich dann schwer tue, und dann kommt halt wieder dieser korinthenkacker Philosoph aus meinem Hinterkopf irgendwie raus und der sagt, ich kann irgendwie nicht was voraussetzen, von dem ich nicht überzeugt bin und quasi in diese Richtung rationalisieren. Es muss irgendwie aus sich selber entstehen. Ja. Dann muss ich irgendwann kommen. Deswegen tue ich mir das schwer.
Ja. Genau, ja. Okay, und dann für dich auch eine zartliche Frage, sage ich mal. Du hast es schon angeschnitten, aber die Frage ist einfach, warum, wenn es denn eine Religion gibt, Christentum und nicht was anderes, was würdest du hier in ein, zwei Minuten zu sagen?
Ja, ich mache jetzt mal die Summa Theologicae zusammen hier. Nee, also ich würde sagen, was mich am Christentum fasziniert, ist tatsächlich, dass ich es gar nicht als Religion empfinde. Also Religion ist ja immer, egal ob ich jetzt in den Islam, in den Buddhismus, ins Judentum oder auch in manche christlichen Formen reinschaue, immer der Versuch, dass der Mensch versucht, die Gebote Gottes zu erfüllen, besser zu werden und am Ende in den Himmel zu kommen. Also irgendwo sich Gott anzudienen sozusagen. Zu sagen, Gott, ich bin gut genug, deswegen muss ich doch jetzt auch in den Himmel kommen. Und das Spannende ist, im christlichen Glauben, dass es ganz anders ist. Da ist nämlich erstmal eine ganz schlechte Nachricht im Vordergrund und die lautet, du kannst gar nicht in den Himmel kommen. Und das kann man sich auch ganz leicht deutlich machen dadurch, dass man sagt, wer soll denn eigentlich in den Himmel kommen? Da kann man sagen, naja, also Putin? Nö. Hitler? Nö. Okay, soll der Nachbar in den Himmel kommen, der eigentlich immer total nett war, aber leider einmal eine junge Frau missbraucht hat, soll der in den Himmel kommen? Was sagt die junge Frau dazu? Sonst war er immer nett und hat auch viel gespendet und so weiter. Und die Frage ist, wie ziehen wir die Grenze? Und soll ich eigentlich in den Himmel kommen? Ich, der ich ganz oft neidisch bin, dass er so Schach spielen kann. Wir müssen wirklich mal spielen. Oder dass er ein schöneres Hemd anhat als ich. Und eigentlich gerne wegnehmen würde und selber anziehen würde. Also ich glaube, wenn wir in unser Herz hineinschauen, dann stellen wir fest, wir sind nicht so, wie wir sein wollen. Also das, was ich vorher zitiert habe, diese Linie zwischen Gut und Böse verläuft durch unser eigenes menschliches Herz. Stammt von solchen Witzigen übrigens aus dem Archipel Gulag. Das habe ich nicht hier ausgedacht. Und ich glaube, das ist so eine tiefe Wahrheit, die jeder, der sich über sich selbst Gedanken macht, erlebt. Und dass sich jeder, wenn er das an sich ranlässt, merkt, ich will erlöst werden, weil ich so nicht in den Himmel kommen kann und auch so gar nicht ewig leben will, wie ich jetzt bin. Und dann kommt dieser Jesus Christus und sagt, das, was dein Leben so kaputt macht, und nicht nur dein Leben, sondern vor allem auch das Leben deiner Mitmenschen, das nehme ich jetzt auf mich und das lasse ich nicht zerstören und dadurch ist es bei dir weg und du bekommst von mir dafür dieses ewige göttliche Leben und wirst ein Kind Gottes. Und als diese Botschaft an mich angekommen ist, habe ich einfach gemerkt, das ist es. Gott kommt zu mir und nicht ich zu ihm. Und das war für mich, deswegen sage ich auch, ich bin nicht religiös. Ich bin ein Beziehungsmensch. Ich habe eine Beziehung mit Gott und bin ein Kind Gottes.
Okay. Okay, genau, die Frage war Abschlussstatement allein. Ich habe gedacht, ich gebe euch eine wirklich breitgefächerte Frage und 4 Minuten. Und zwar, ein bisschen provokant formuliert, ist nicht eigentlich Religion oder das Wissen einfach nur eine kollektive Psychose der Menschheit? Daran geknüpft, was glaubt ihr, vielleicht kann man ja reflektiert darüber nachdenken, wäre die Welt besser, wenn es so quasi in alle der Ansicht wären, hey, es gibt keinen Gott oder es gibt einen Gott? Und genau, ich denke, diese Sachen, so könnt ihr noch verknüpfen mit persönlichem Statement einfach, kriegt ihr hin. 4 Minuten, ich kontrolliere das. Genau, also einfach, ja, die Frage wäre, ja, die Welt besser, wenn alle religiös wären oder nicht. Ja, es ist eine Psychose, wie seht ihr das, was euer Abschluss weitergeht. Ich kann noch mal die Münze werfen, aber ich.
Du kennst mich wann.
Am Schluss oder jetzt?
Nein, ich bin da ganz schnell dabei. Also. Ich werde es einfach on the fly jetzt kurz beantworten, diese ja, weitgefächerte Frage. Also, das war in meiner vergangenen Zeit. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte, als ich mal eingestiegen bin, als ich mich wirklich mit den Themen so sehr beschäftigt, das sind jetzt, oh Gott, ich werde langsam alter, das sind auch schon jetzt über 10 Jahre. Und damals, als ich meine ersten YouTube-Channels angeguckt habe und die ersten Bücher gelesen habe, dann war ich auch natürlich ein Christopher Hitchens-Fanboy. Und ja. God is not good, God is not great. Solche Geschichten hätte ich jetzt gesagt, ja, ohne Religion ist es besser. Es gibt eine gute Frage, die er gestellt hat, und ja, William Lane Craig hat sich da auch mal ein bisschen drüber lustig gemacht. Die Frage war nämlich die folgende: welche gute Tat kann ein Christ oder ein Gläubiger vollbringen, die ein säkulärer Mensch nicht vollbringen kann? Und diese Frage finde ich sehr gut und überhaupt nicht trivial. William Lane Craig hat dann gesagt, ja, er kann ja nicht irgendwie so ein Gebet und ein Gespräch mit Gott führen, aber das war auch nicht gemeint. Sondern es geht eher darum, wenn wir säkulare Werte haben in der Welt, säkulare Humanismus, wenn wir den leben, ich glaube, das könnte eine gute Welt hervorbringen. Das würde eine gute Welt hervorbringen. Es sind immer noch die Menschen, die fehlgeleitet sind, aus irgendwelchen, ja, vielleicht Egoismen und so weiter. Ich sehe natürlich auch, und das waren auch damals meine Gedanken, dass Religion sehr oft missbraucht wird für viele Dinge und als Schutzschild irgendwo auch wirken. Und bin mir auch tatsächlich noch nicht sicher. Sam Harris sagt oft, dass eben auch normale Religionspraktiken sozusagen den Deckmantel bieten für die extremen Handlungen. Und dann ist die Frage, ja, wer bist du, dass du das kritisierst? Das gehört ja zur Religion. Da dürfen wir nicht mit reinreden. Und ich sehe da schon ich sehe da Risiken, aber ich bin inzwischen viel zu weit weg, um zu sagen, ich fände keine Religion besser, weil ich eben auch viele Menschen kenne, denen es wirklich sehr hilft. Vor allem, also nicht, dass ich sage, dass es zutrifft, aber ich sehe den Nutzen auf jeden Fall von Religion im Alltag schon sehr stark, vor allem auch Trauer, wenn man wirklich Schwierigkeiten hat und so weiter. Da ist es für mich viel, viel, viel schwieriger, irgendwie da noch einen Sinn oder was Gutes hin zu erkennen. Also ich bin da nach wie vor zwiegespalten, weil ich sehe die Übel in der Welt, ich sehe auch Dinge, die im Namen von Religion getan werden. Ich würde an uns glauben, als Menschheit, dass wir einen moralischen Kompass auch evolutionär bekommen haben, dass wir das nicht bräuchten. Aber zu sagen, dass es ohne besser wäre, davon bin ich zu wenig stark überzeugt, dass alles nicht stimmt. Ich bin schon sehr stark überzeugt, und das hat sich auch gerade gewandelt. Also da war meine Mama auch ganz froh drüber, dass ich das irgendwann mal so gesagt habe, dass ich ja immer noch ein Suchender bin. Ja, also we'll see.
Ja, vielen Dank, finde ich total gut. Es hat eigentlich auch verdient, weil man das tatsächlich selten Abgeordneten, wenn man so richtig kräftig diskutiert, die zugeben würden, dass Religion auch Nutzen hat, dass Religion auch gut ist und dass Religion vielleicht nicht immer nur zu Kriegen führt. Ja, und ich glaube, wir brauchen eigentlich Religion nicht, um zu wissen, was gut ist. Denn ja, wir haben feste Prinzipien, aber wenn es nötig ist, haben wir auch andere. Das Problem ist ja nicht, dass wir nicht wissen, was gut ist, sondern dass wir es auch wirklich tun und umsetzen. Und da würde ich eben sagen, resoniert bei mir totales Evangelium, dass wir eben zwar wissen, was gut ist, aber es nicht tun. Von daher würde ich sagen, das Problem ist nicht die Religion, sondern wie du auch schon gesagt hast, es ist der Missbrauch von Religion, auch Humanismus wird missbraucht, viele Opfer gehen auch auf atheistische Regime zurück und. Aber auch ein Atheist kann wunderbare, gute Taten tun. Und ich glaube auch, dass sie nicht vergeblich sind, sondern dass Gott auch auf diese Taten reagiert und Gnade schenkt. Also von daher, Gott hat eine Beziehung zu jedem Menschen, auch ein Atheist kann beten. Er muss es nur tun. Also, Gott ist immer nur ein Gebet entfernt, egal ob ich an ihn glaube oder nicht. Also, der Punkt ist einfach nur, mit welcher Herzenshaltung gehe ich daran und habe ich wirklich Interesse daran, diesen Schöpfer kennenzulernen. Das ist eigentlich auch der Punkt, mein Abschlussstatement hier in dieser Runde. Ich würde sagen, Gott macht uns ein Riesenangebot, nämlich mit ihm zu leben und ihn als den Schöpfer dieses Universums kennenzulernen. Die Alternative ist, dass wir keinen Sinn haben, da stimme ich dir völlig zu. Wir können vielleicht auch mit Sisyphus das Leben halt nichts cool finden oder so ähnlich, wie Albert Camus dann so gesagt hat, wie wir uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Aber es fällt mir schwer, wenn ich die Welt anschaue. Aber wenn es Gott gibt, dann haben wir einen Sinn. Dann kommen wir nicht vom Nichts und gehen auch nicht ins Nichts, wie uns die Physik vorhersagen würde, sondern dann haben wir einen Sinn. Und zwar einen gewaltigen Sinn. Liebe. Liebe durch und durch. Von oben und vertikal und horizontal zu allen Menschen. Dann sollte es keine Kriege mehr geben, wenn wir das umsetzen würden, was Gott uns alles schenken möchte. Und da würde ich eben gerne herausfordern, das wirklich zu prüfen. Diese Alternative nicht zu früh wegzulegen, sowohl intellektuell, auf dem Büchertisch gibt es eine ganze Reihe gute Bücher, ich kann da gerne nochmal Tipps geben, gerne den Gründen Glauben Podcast, wir haben zwei Webseiten, wo man nachschauen kann. Es gibt auch hier vom Dave und vom Simon den Apologetic Channel, wer lieber auf Insta unterwegs ist. Es gibt viele, viele Angebote und klar, auch die sind nicht perfekt, auch da fallen manchmal falsche Worte oder falsche Argumente, keine Frage, das ist so. Aber ich glaube, es gibt Leute, die einfach Argumente haben, dass es sich lohnt zu glauben. Und dann aber nicht nur die intellektuelle Seite, sondern wir sind ganzheitliche Menschen. Wir haben Wille, Verstand und Gefühl. Da ist eben auch diese Einladung von Jesus gesagt, kommt her zu mir, die ihr müßig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und das schaut für jeden Menschen ganz, ganz anders aus. Und Jesus weiß, wie es anfühlt, Mangel zu leiden. Ja, auch wenn in Psalm 23 steht, du führst mich auf eine grüne Aue, du führst mich an frische Wasserbäche und so weiter, mir wird nichts mangeln. Zwei Verse später kommt auf einmal, und wenn ich schon wandere durchs dunkle Tal, dann bist du bei mir, dein Stecken und Stab führst du mich. Das heißt, die Realität dieser Welt ist Gott völlig bewusst, denn wir leben aus Feindesland aus christlicher Sicht. Aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis, die uns wegführen wollen von Gott. Das meine Antwort auf das, warum wir Gott nicht wahrnehmen können. Und deswegen meine Herausforderung an euch, Chats, stellt Fragen, hier sitzen auch jede Menge SMDler, das waren die, die vorher die Hand gehoben haben, oder auch Gemeindemitglieder und so weiter, Christen, die einfach an Jesus glauben. Quetscht es aus. Ja, und guckt mal, ob ihr Glaube konsistent oder inkonsistent ist. Und fragt euch auch mal, was müsste eigentlich passieren, dass ich meine Meinung über Gott ändere? Ich glaube, diese Frage finde ich auch ganz genial. Die hat auch Anthony Flew in seinem Buch stehen, übrigens, den ich vorher zitiert habe. Genau, und ich wünsche euch, dass Gott euch begegnet und ihr wirklich diesen Sinn auch erleben dürft, der meinen Leben teils nimmt.
Ich würde noch die Chance für den Schlusswort dann auch Werbung in eigener Sache noch ganz kurz machen. Ja.
Wir kommen gleich.
Bekommen wir gleich noch ein paar Worte über. Ja, also wir oder ich oder euch verlieren, wollen wir die Chance einfach nutzen, euch ein fettes Dankeschön auszusprechen.
Auf jeden Fall, falls man es gleich hier drin gibt, es Farbpräferenzen. Leute, die mich kennen, wissen, ich würde immer blau wählen. Sonst machen wir genau noch das einfach blau. Ja. Ich bin sehr angetan. Genau, und jetzt kommt der Werbeblock. Bei YouTube kann man noch 5, obwohl inzwischen ja nicht mehr noch 5 Sekunden skippen und heutzutage muss man sich ja mindestens 2 Spots anschauen. Aber jetzt kommen wir zum Werbeblock. Genau, machen wir erstmal für uns Werbung. So, und dann können wir noch, ein bisschen ausruhen und überlegen, wie. Genau. Genau, wenn ihr natürlich irgendwie Interesse habt, weiter mit dem Thema zu beschäftigen oder einfach sagt, okay, ja, ich irgendwie, ja, aber interessant, will ich mehr darüber wissen. Genau, ihr könnt einfach, wenn ihr jetzt quasi bei der Musik vorbeischauen wollt, immer um 10.30 Uhr haben wir Gottesdienst jetzt über den Sommer, ist in der Nähe vom EHV, findet man auf Instagram mit mosaik.ulm oder mosaik.family, könnt ihr vorbeischauen und schauen, was bei uns so los ist an uns. Die meisten kennen ja vielleicht auch irgendjemanden von uns und können uns anlagern und wir sind irgendwo einfach in den Diskurs gekommen. Genau, dann wäre wir noch für SMD.
Ja, genau, kurz und schmerzlos. Wir sind dienstags, meistens treffen wir uns um 19 Uhr. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr herzlich gerne noch gleich auf mich oder irgendwie, wo ihr wisst, ihr gerne dazu zukommen. Wir diskutieren gerne, diskutieren kritisch und falls es uns nächste Woche noch gibt, nach dem Vortrag geht, genau, werden wir es auch weitermachen und freuen uns über jeden, der da Bock drauf hat. Ihr müsst auch nicht mal irgendwie christlich oder gläubig sein, wenn ihr Interesse an den Themen habt. Ihr seid herzlich willkommen und das Wichtigste ist doch Essen. Also, gut, dann nochmal.
Ja, vielen Dank auch fürs Präsent. Sehr nett von euch. Ja, wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, also es kennt mich noch nicht jeder in Deutschland, deswegen ich bin über Abonnenten sehr froh. Also bei Skeptik, da bin ich auch bei Instagram und Twitter anzutreffen. Wenn euch das irgendwie Spaß gemacht hat mit mir und euch interessiert und ich so ein bisschen sympathisch bin, dann guckt da mal vorbei und lasst ein Abo da. Ja, und ansonsten würde ich auch noch mit ein paar intelligenten Worten schließen, dass wenigstens noch etwas dabei ist. So, mit den Worten von Christopher Hitchens hat gesagt, das Wesen des unabhängigen Geistes liegt nicht darin, was er denkt, sondern wie er denkt, und nehmt das mit als Motivation darüber, dass ihr einen Verstand schärft, dass ihr kritisches Denken lernt, und was dabei am Ende rauskommt, das ist dann wirklich sekundär. Also wir haben heute, glaube ich, gezeigt, dass es möglich ist, unterschiedliche Weltanschauungen zu haben und einen rationalen Diskurs darüber zu führen, und das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und dass ich da sein durfte.